Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 45 des Regionalliga Nordost Podcasts. Die Aufstiegsspiele sind beendet und die Regionalliga Nordost 2023-24 hat ein komplettes Teilnehmerfeld. Und darüber reden wir heute einmal mit Markus. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mit einem Mann, dessen Team als letztes den Klassenerhalt klargemacht hat. Herzlichen Glückwunsch dazu, Luca.
Ich grüße alle recht herzlich, außer Klemme, dem wünsche ich ganz Schlechtes.
Diese Begrüßung konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, denn wie ihr alle mitbekommen habt, ist Energie Cottbus in den Aufstiegsspielen an der Spielvereinigung Unterhaching gescheitert. Darüber werden wir sprechen müssen. Aber schauen wir vorher erstmal noch auf ein paar andere Schauplätze, wo es Neuigkeiten in der Liga gibt. Und da schauen wir einmal nach Zwickau, wo man sich von Trainer Ronny Thielemann getrennt hat, der 4 Monate im Amt war, ja vom ewigen Joe Enox übernommen hatte, ja, den Klassenerhalt dann aber auch nicht mehr erreichen konnte. Und nach ehrlichen Gesprächen, wie der Kicker verlautbaren lassen hat, hat man sich getrennt und wird mit einem neuen Trainer in die Saison gehen. Wer das ist, werden wir sehen, aber einen neuen Sportdirektor gibt es auf jeden Fall schon mal, und zwar der bisherige Co-Trainer ist das, Robin Lenk, auch bekannt als Interimstrainer schon von Erzgebirge Aue in vergangenen Zeiten, ist jetzt Sportdirektor. Wie er das dann wahrnehmen wird, werden wir sehen. Laut Pressemeldung ist er schwerpunktmäßig für das Scouting, die Kaderplanung und die Prozesse um die Lizenzspielerabteilung zuständig. Ja, das wird sich zeigen. Ich nehme schon mal vorweg, Zwickau wird für mich höchstwahrscheinlich nicht zu den Aufstiegsfavoriten in der kommenden Saison gehören. Markus, hast du denn da eine Meinung zu den Personalien beim FSV?
Nein, aber du hast schon ganz richtig angedeutet, dass sie für dich nicht zu den Aufstiegsfavoriten zählen werden. Da kann man ja, denke ich, auch im gleichen Atemzug erwähnen, dass es durchaus Gespräche oder Gerüchte gab, dass vielleicht ein Investor mit einsteigen könnte. Das wurde bereits vor 1, 2 Wochen schon ja, weggeschmettert. Also es wird keine Investoren beim FSV Zwickau geben. Und die waren ja auch schon in der dritten Liga immer chronisch eher auf der klammeren Seite. Es wird also wirklich spannend zu sehen sein, wie sie die nächste Saison handeln werden, mit was für einem Etat der FSV Zwickau in die vierte Liga gehen wird.
Genau. Luca, hast du dazu noch eine Meinung?
Nee, ich gehe da eigentlich komplett mit Markus mit.
Dann begrüßen wir mal den 17. Verein, der sich qualifiziert hat für die Regionalliga Nordost in der kommenden Saison offiziell in der Liga, nämlich den FC Eilenburg, der am Samstag mit einem 3:1-Erfolg über den VfL Halle den Aufstieg dann klargemacht hat. Der dritte Matchball hat dann also gesessen und es wäre nicht mal notwendig gewesen, denn nachdem Eilenburg gegen Bischofswerda verloren hat, ist Grieschau dasselbe passiert. Der einzig verbliebene Konkurrent verliert sein Heimspiel mit 2:3. Eilenburg gewinnt mit 3:1 und kehrt somit nach nur einem Jahr Abstinenz zurück in die Regionalliga Nordost und komplettiert damit dann die Liga mit eben Energie Cottbus, worauf wir dann gleich kommen, die Aufstiegsspiele verloren haben, was dann im gleichen Atemzug auch bedeutet, dass Lichtenberg 47 abgestiegen ist. Die waren ja abhängig von den Cottbussern und die endgültige Bestätigung, dass die Liga exakt so aussehen wird, gab es dann am heutigen Montagnachmittag, als die DFL bekannt gegeben hat, dass alle 36 Bewerber für die erste und zweite Bundesliga die Lizenz erhalten haben. Das bedeutet auch Hertha BSC. Und somit spielen die in der zweiten Liga, rutschen nicht runter, keinen Einfluss auf die zweite Mannschaft oder dass die erste mitspielt. Auch da sind sämtliche Spekulationen vom Tisch. Die Regionalliga fürs kommende Jahr ist mit ihren 18 Mannschaften fix. Das bedeutet die Plätze 1 bis 15 der Vorsaison. Dazu der FSV Zwickau als Absteiger aus Liga 3 und die U23 von Hansa Rostock und der FC Eilenburg als Aufsteiger aus der Oberliga ersetzen also Lichtenberg 47, Germania Halberstadt und Tennis Borussia Berlin, die ja alle abgestiegen sind. Und wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, schauen wir mal auf die beiden Aufstiegsspiele. Aber Markus winkt hektisch, er hat noch was.
Ja, wir haben doch nächste Woche noch eine Kollabo-Folge mit einem anderen Podcast. Da können wir das doch schnell mit unterbringen. Klemme, was machen wir denn
Das
da?
ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, wir treffen uns mal wieder gemeinsam mit unseren Freunden vom chemischen Element und machen da eine gemeinsame Saisonabschlussfolge. Werden da die Saison auswerten, wie wir es schon zur Winterpause gemacht haben, wird es höchstwahrscheinlich eine Elf der Saison geben von uns, wo wir da mal schauen. Und dann wird es ein Quiz geben zur Saison. Und dabei werden sich dann Markus und Luca, Jonas und Bastian gegenüberstehen. Moderiert wird das Ganze von Nils und mir. Und wir, also Nils und ich, bauen auf eure Unterstützung, denn natürlich werden wir uns auch selbst Fragen ausdenken. Das ist völlig klar. Aber auch ihr könnt natürlich sehr, sehr gern Fragen stellen. Wir haben dafür extra eine E-Mail eingestellt, dass das dann auch nur an uns beide geht und die anderen nicht cheaten können. Und die heißt bullshitbingrno@web.de. Wir haben da vor ein paar Tagen schon mal einen Tweet dazu abgesetzt, wo die E-Mail drin ist. Wir werden sie auch nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Und da könnt ihr gerne Fragen zu der Regionalliga-Saison, also Quizfragen, hinschicken. Aber natürlich gerne, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, spezielle Einschätzungen wollt zur Gesamtsaison, die können wir da auch mit unterbringen. Die könnt ihr uns aber natürlich auch so über die gewohnten Kanäle stellen. Und wir sind sehr gespannt, was ihr euch so einfallen lasst. Ich habe schon einige lustige Ideen, was ich so für tolle Fragen stellen kann, wo ihr dann mal euer Fachwissen oder auch nicht unter Beweis stellen könnt. Also hört euch das auf jeden Fall an, denn ich denke, das wird viel Spaß machen. Und damit kommen wir mal jetzt zu zwei Fußballspielen, die Luca eher weniger Spaß gemacht haben, fürchte ich, oder?
Naja, ja, doch, definitiv. Hast du irgendeinen Wunsch, womit du anfangen willst, Klemme, oder?
Ja gut, ich würde schon sagen, dass wir mal mit dem Hinspiel anfangen, aus dem einfachen Grund, dass das vor dem Rückspiel stattfand.
Bin ich gut, unterstütze ich die Ideen. Weißt du, manchmal hast du irgendwelche ganz dummen Ideen, zum Beispiel wie die Begrüßung heute. Nichtsdestotrotz, ja, Hinspiel vor fast ausverkauften Haus bis auf den Gästeblock vor 18.500 Zuschauern zwischen Energie Cottbus und der Spielvereinigung aus Unterhaching, mit einer wunderschönen Choreo vor dem Anpfiff ging zugunsten von Unterhaching aus mit 2:1, wie die meisten wahrscheinlich ja mitgekriegt haben. Die Tore erzielten unter anderem Jonas Hildebrand, das war das zwischenzeitliche 1:1. Per Handelfmeter. Ich bin mal gespannt, ob Markus dazu noch irgendwas sagen will, denn der Mann ist ja bekanntlich die Koryphäe in Sachen Handelfmetern. Oder jedenfalls hat er da mal immer eine ganz interessante Meinung zu. Genau.
Ja.
Ja, naja, auf jeden Fall, bis auf das 1:1 gab es natürlich noch zwei andere Tore, leider für die Spielvereinigung aus Unterhaching. Ansbach in der 6. Minute und Fetsch in der 37. Minute. Hier wird es zum 1:0, zum 2:1. Dabei sollte es auch bleiben. Energie im Fazit, einfach zu harmlos. Es hat sich gezeigt, dass man einfach offensiv zu wenig kreiert. Man macht aus seinem durchaus vorhandenen Ballbesitz, aus seinen langen Ballbesitzphasen viel zu wenig. Und hinten sind es dann teilweise katastrophale Fehler, die das Ganze dann halt eben nach Unterhaching gehen lassen. Klar, diese Fehler sind jetzt, sage ich mal, die waren jetzt nicht, es war jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, muss ich zugeben. Sie waren jetzt nicht so haarsträubend, dass ich mir denke, das könnte Markus hier besser machen, zum Beispiel in der Verteidigung. Es sind halt aber so Kleinigkeiten, sage ich mal, unnötige Kleinigkeiten, die sich auch in Spiel 2, da kommen wir dann später zu, fortgezogen haben, das Ding dann nach Unterhaching gehen ließen. Und jetzt übergebe ich mal an den neutralen Beobachter Markus, der mir doch bestimmt hier nochmal ein Ohr abkauen will.
Ja, das will ich, denn wie ihr schon wisst, habe ich natürlich fein säuberlichst per Hand mitgeschrieben, während das Spiel lief. Aber nur beim Hinspiel, beim Rückspiel war das nicht so möglich. Ja, also Ich lese ja einige unterhaltsame Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, exemplarisch. 28. Minute, Thiele ist eine Pfeife. 29. Minute, Wehling auch, vergibt im 1 gegen 1 von links. 33. Minute, bei Thiele gab es in den letzten 5 Minuten keine Wunderheilung. Und ich glaube, das beschreibt die Cottbuser Offensive an diesem Tag wirklich sehr, sehr gut. Aus dem Spiel hatten sie, glaube ich, ein, zwei, ja, bessere Gelegenheiten, dann noch zwei, drei andere Schüsschen, aber immer aus der Distanz eigentlich. Der Handelfmeter ist für mich tatsächlich unstrittig. Also ich hab das so mit Klemme und ein paar anderen Leuten noch zusammengeguckt. Ich habe sofort gerufen, Elfmeter! Und das war es dann auch für mich. Also auch in der Wiederholung, da habe ich dann ein bisschen gelesen, ach, naja, muss man den geben. Also ich finde, das ist einer der klareren Handelfmeter gewesen. Klemmer, würdest du widersprechen?
Also es war jetzt nicht die Mutter aller Elfmeter, aber ich glaube, beschweren braucht sich da keiner.
Ja, genau. Und das unterschreibe ich
Also
so.
ich sag mal so, falls das Spiel gestern jemand gesehen hat, La Spezia gegen Hellas Verona, das war die Mutter aller Handelfmeter.
Die Hand Gottes.
Ich
Hat
bin
was
begeistert,
gebracht.
ich bin übrigens begeistert, dass wir bei einer Elfmeterentscheidung alle drei dieselbe Meinung mal vertreten. Das ist so selten, glaube ich, vorgekommen.
Das ist durchaus möglich.
Wir hatten schon einige eklatante Fehlentscheidungen, wo wir uns einig waren.
Ja,
Im
eklatant.
Verlaufe
Es
der
war jetzt keine
Saison.
Fehlentscheidung.
Nee,
Der
nee,
Elfmeter.
ja. Ich meine, bei klaren Elfmetern sind wir uns in der Regel auch einig. So viel Regelkunde können wir dann doch.
Es gab ja schon Elfmeter, wo wir uns e also eklatant uneinig waren. Also das war ja.
Das stimmt, aber das war jetzt keiner von denen. Ja, das Spiel generell war sehr, sehr dünn. Also was hier bei mir noch so auf dem Zettel steht, nach 20 Minuten habe ich geschrieben, dass das Spiel ausgeglichen ist, aber es gab jetzt keine nennenswerten Chancen, abgesehen der Tore, dass Cottbus ein bisschen die aktivere Mannschaft ist. Aber 4 Minuten später gab es halt auch einen Lattenkopfball für Unterhaching und da ging es dann so langsam los, dass sich gewandelt hat. Cottbus, wie du genau richtig gesagt hast, Luca, hatte den Ball, aber wusste partout nichts damit anzufangen. Das lag auch darin, dass Unterhaching einfach sehr diszipliniert und sehr tiefstehend auch verteidigt hat und wirklich nicht viel zugelassen hat vor dem 16er und deswegen musste Cottbus immer auf die Schüsse außerhalb des 16ers ausweichen und das war halt nicht von Erfolg gekrönt. Was habe ich hier noch so stehen? Ja, das 1 zu 2 war wirklich Tohuwabohu sondergleichen. Da kommt dann Unterhaching mal in den Strafraum und Cottbus schafft es einfach nicht, den Ball zu klären. Also wirklich grottenschlecht verteidigt. Das haben wir beim Rückspiel beim 1 zu 0 für Unterhaching
Oh,
genauso.
bitte.
Dass in dem Moment einfach komplett gepennt wurde und keiner hat sich zuständig gefühlt. Alle gucken nur zu und treten Luftlöcher. Also wirklich so schlecht habe ich Cottbus zu Hause in der ganzen Saison nicht gesehen. Vielleicht ist das Dienicke-Spiel noch okay. Selbst da waren sie aber nicht so eklatant schlecht und harmlos, wie sie es in diesem Hinspiel waren. Also ganz ehrlich, das war wirklich ein ganz grauer Auftritt. Und dann denkst du, die kommen aus der Halbzeit raus, jetzt ein bisschen Dampf machen, man liegt 1 zu 2 zurück. Und dann nähern sie sich auch mal gut an in der 47. Minute, aber naja, dann können sie 10 Minuten später froh sein, dass Bethke den Ball noch auf der Linie rettet nach einem Skarlatidis-Kopfball. Also kann es auch ganz schnell mal 3-1 stehen. Und am Ende des Tages gewinnt Unterhaching das Ding verdient in meinen Augen, auch in der Höhe, dass nur ein Torunterschied war, es hätten jetzt keine 2 oder 3 sein müssen. Aber wirklich, ich habe es letzte Woche gesagt, wenn Cottbus das Ding nicht zu Hause zieht, sehe ich schwarz. Und nach dem Spiel habe ich wirklich dann auch gesagt, es ist so erbärmlich, wie da gespielt wurde, gerade offensiv von Cottbus. Dass ich wirklich schon gesagt habe, das Ding ist so durch, ich sehe nicht, wie die in Haching da mindestens in die Verlängerung kommen wollen, wenn nicht gar in 90 Minuten das Spiel zu drehen oder die ganze gesamte Relegation zu drehen. Ja, es war einfach der schwächste Cottbus-Auftritt, den ich diese Saison gesehen habe und das zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt.
Wenn ich da noch ein, bevor Klemme, der Klemme wollte nämlich gerade schon wieder anfangen zu reden, der arme Kerl, wenn ich da noch ein, zwei Sachen zu sagen dürfte. Ich gebe dir da völlig recht. Also das war wirklich ein ganz, ganz schwacher Auftritt. Ich glaube, da gingen einfach auch teilweise die Nerven durch. Anders lässt sich das für mich auch nicht erklären. Die Offensive war jetzt die ganze Saison nicht auf dem Niveau von letzter Saison, aber auch nicht so schlecht, dass sie so grottig war. Also das muss man ja ehrlich so sagen. Die war ja teilweise wirklich schlecht. Und bei Haching hast du halt einfach gemerkt, und das ist ohne Wertung, das ist einfach so, wie ich sage, du hast einfach gemerkt, dass diese Mannschaft, sag ich mal, einfach viel erfahrener ist, dass da einfach, sag ich mal, weniger auf die Jugend gesetzt wird oder wurde, sondern wirklich einfach mit viel, viel Erfahrenheit gearbeitet wurde. Das hast du einfach gemerkt, weil die unfassbar abgezockt sind, unfassbar kalt sind und sich wirklich einfach auf einen Fick auf alles geben, wenn ich das mal so sagen darf. Und das hast du einfach gemerkt, das ist denen zugute gekommen. Dann hatten sie noch ein bisschen Glück. Das 2-1 ist halt so ein richtiges Gurkentor, schlecht verteidigt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es noch ein, zwei Mal abgefälscht gewesen. Und dann ist das Ding drin. Das ist halt in Gänze halt einfach etwas unglücklich gelaufen dann. Und aber nichtsdestotrotz, ich stimme deiner Einstimmung zu, deiner Einschätzung zu. Sehr, sehr verdienter Sieg für Unterhaching. Cottbus mehr mit mehr Spielanteilen, wusste aber hinten und vorne nichts damit anzufangen. Und Unterhaching macht es dann einfach besser. Da hat sich vielleicht der Flug nach Cottbus dann ausgezahlt gehabt.
Ja, definitiv. Weil du jetzt das Wort Erfahrung angesprochen hast, habe ich mal kurz geschaut, wie viele Drittligaspiele die Hachinger Stadtelf im Hinspiel so hat. Es sind insgesamt von den 11 Spielern 1355 Drittligaspiele, die die absolviert haben. Jeder einzelne Spieler mit Drittliga-Erfahrung, die wenigsten tatsächlich Patrick Hopsch, ihr Topstürmer, mit 12 Spielen bisher in Liga 3. Und dann teilweise Leute mit an die 300 Drittligaspielen erfahrene, wenn ich jetzt gucke, die Innenverteidigung
Wie
Welsmüller, der
so
hat
zum
sogar nur
Beispiel.
52 Spiele, ist 33, und dann Pissot, auf den wollte ich jetzt genau kommen, 35 Jahre alt, 287 Drittligaspiele, dazu noch 102 Zweitligaspiele. Also, dass der Mann da jetzt nicht irgendwie aus der Fassung kommt durch so ein Relegationsspiel, auch wenn er da ja seinen kleinen Fehler hat und einen Elfmeter verursacht, ist völlig klar. Und Haching konnte sich ja auch lange auf Cottbus einstellen, auch wenn man das anscheinend eher auf Mallorca als auf dem Trainingsplatz gemacht hat. Aber im Endeffekt ist die Mannschaft dann abgeklärt, und das ist dann für Cottbus schwierig, wo man natürlich auch erfahrene Leute in der Mannschaft hat. So ist es ja gar nicht, dass da auch natürlich viele, viele Spieler Drittliga-Erfahrung oder höher haben im Kader, aber eben nicht so durch die Bank weg wie bei Unterhaching. Eine Mannschaft, die zwar ja in die Jahre gekommen ist in gewissen Kreisen, da fehlt eben komplett dieses mittlere Spieleralter, das hatten wir ja schon mit Benjamin besprochen, aber diese Erfahrung, die ist dann brutal, und dann ist es für Cottbus schwierig, und dann wirst du da abgekocht, ist natürlich denkbar ungünstig, dass du nach 6 Minuten da schon hinten liegst im Hinspiel, dann kommst du zwar zurück, aber dann kriegst du vor der Halbzeit das zweite, und dann wurde es schon schwierig. Und wie Markus das eigentlich auch schon gesagt hat, nach den 90 Minuten war bei mir auch so der Punkt, dass es schwierig vorstellbar war, dass Cottbus das noch dreht.
Ich möchte an der Stelle, weil du das gesagt hast und ich finde das sehr treffend, diese Vorbereitung, die Unterhaching hatte. Ich habe von manch einem auch Haching eher zugeneigten gelesen und ich finde das völlig in Ordnung, wenn man das so sieht, wirklich. Ich sehe es nicht so, weil also gelesen, dass das halt eben nur eine Ausrede sei, dass das Unterhaching sich nur viel besser vorbereiten sollte, dass Wollitz da halt einfach nur Ausreden sucht und so weiter. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das, tatsächlich fand ich, das war ein Riesenfaktor, dass Unterhaching sich so früh und so viel auf Energie vorbereiten konnte. Denn ich glaube, und ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist, hätte Energie die Zeit von Haching gehabt, sich auf eben diese Mannschaft vorzubereiten, dann wäre das Offensivspiel vielleicht auch teilweise nicht so gottverdammt kläglich gewesen. Weil meiner, also, wir kommen im Spiel 2 auch nochmal sehr ausführlich zu. Aber dieser Offensivplan, es war ein Plan erkennbar, aber er war einfach scheiße. Er hat nicht gefruchtet. Ich bin der festen Überzeugung, das wäre anders verlaufen, hätte man mehr Zeit gehabt, sich das einzustudieren vielleicht auch. Vielleicht war der Plan ja gar nicht so kacke, aber es war einfach nicht gut, sage ich mal. Die Spieler haben nicht gut das Ganze schon drin gehabt und so weiter. Das sind viele Faktoren, aber das als Ausrede abzustempeln, wie es manch einer tat, dass das doch ein gar nicht so großer Faktor sei, fand ich dann teilweise echt etwas schwachsinnig. Um das auch nochmal gesagt zu haben.
Ja gut, ich sag mal, das lag ja zum einen auch stark daran, dass Unterhaching die Meisterschaft relativ früh in Sack und Tüten hatte, zumindest nach menschlichem Ermessen, während es bei Cottbus eben auch eng war. Also so oder so, ja, es war lange unklar, wer am Ende der Gegner wird in der Relegation. Das ist schon völlig richtig. Aber selbst wenn man gewusst hätte, man spielt definitiv gegen Haching, hätte man sich auch noch lange Zeit auf die Liga konzentrieren müssen, um erstmal überhaupt die Meisterschaft klarzumachen. Also das ist eben etwas, was in so Relegationsspielen dann wirklich schwierig auszugleichen ist, um es mal so zu sagen.
Ja, zum Thema Gesamtkonstrukt Relegation kommen wir dann ja auch noch mal im Spiel 2. Ich glaube, mit Spiel 1 sind wir jetzt zu weit durch, oder hat einer von euch beiden dazu noch mal großartig was?
Ich habe hier noch stehen, 90 plus 7, Cottbus braucht dringend einen Neuner.
Ja, es ist relativ passend. Wobei man sagen muss, ich gehe jetzt einfach mal zu Spiel 2 rüber, Klemme, du musst mal nicht ausnahmsweise überleiten. Wobei man sagen muss, ich glaube, das habe ich dir auch geschrieben gehabt, Markus, ein Tim Heike zum Beispiel wäre, und ich bin mir da sehr sicher, gut abgegangen diese Saison. Und er hätte eine gute Entwicklung hinlegen können. Wäre, und das ist mal wieder so, wäre meine Oma ein Auto oder so weiter, wäre er halt eben nicht verletzt gewesen, hätte er diese Verletzung aus seinem Autounfall, aus seiner Halberstädter Zeit nicht mitgeschleppt und wäre dann ewig lang ausgefallen. Ich glaube, der hat Riesenpotenzial immer noch. Das kann er hoffentlich nächste Saison ausschöpfen. Das hätte er auch diese Saison schon machen können. So hast du mit dem Thiele nachgelegt in der Winterpause, der leider nicht so gefruchtet hat, wie man sich's erhofft hat. So ehrlich muss man sein. Und da kam das eben zustande. Aber um jetzt mal, sag ich mal, wieder aufs Wesentliche zu kommen, nämlich auf das Spiel 2 in Unterhaching, in unter anderem ich im Stadion gewesen, im Gästeblock. Ja, was gibt's da viel zu sagen? 12.500 Zuschauer waren es jetzt, glaube ich, im Hachinger Alpenbauer Sportpark, die ein 2:0 für Unterhaching und somit den damit verbundenen Aufstieg miterleben durften. Das 1:0 von Fetsch in der 17. Minute und das 2:0 von Skala Tidis in der 90. plus 3 besiegelten den Aufstieg für Haching und besiegelten auch die Cottbusser Aufstiegsträume. Und ja, das 1:0, ich meine, um das von Beginn an Cottbus druckvoll. Energie wollte oder beziehungsweise hatte mal wieder viel Ballbesitz. Man hat gemerkt, dass sie wollten, sie haben gekämpft, aber auch hier wieder der entscheidende Faktor, zu harmlos. Viel zu harmlos. Die ersten 17 Minuten war Energie hauptsächlich am Ball. Haching immer mal wieder, sage ich, aber auch mal mit zu Druckmomenten im Energieler Strafraum. Aus einem dieser Druckmomente ist dann das 1:0 entstanden. Ich glaube, es müsste Hopsch gewesen sein, der von drei oder vier Cottbusern im Cottbuser Strafraum angegangen wird. Ich bin ehrlicherweise selbst immer noch, wenn ich dran denke, fassungslos, wie grausam man das verteidigen kann und wie grausam er da durchkommt. Schießt, Bethge kann noch halten, der Nachschuss geht dann zu Fetsch und der muss nur noch einschieben zum 1:0. Das war für Energie natürlich zu dem Zeitpunkt nach 17 Minuten schon mal ein richtig dickes Brett. Du musstest mindestens zwei Tore schießen, um da wieder ranzukommen. Auswärts, mit einer eh schon nicht so starken Offensive. Das war zu dem Zeitpunkt dann schon mal richtig übel. Es wurde natürlich nicht besser. Die Halbzeit ging dann so weiterhin. Ich glaube, kurz vor der Halbzeit müsste es dann mal also es müsste zwischenzeitlich auf jeden Fall noch mal diese riesen Kopfballchance, ich glaube, das war sogar noch vorm 1:0, für
Das
Energie
war
gegeben
eine
haben.
Minute davor. Das war
Genau,
im
das war
Spiel, dass
kurz
Cottbus die
davor.
erste große Torannäherung hatte. Da war es ja Österhellweg aus 20 Metern. Und hier müsste es, glaube ich, sogar Thiele mit dem Kopfball gewesen sein, der
Ja.
echt gut von Vollert pariert wird. Und dann quasi im Gegenzug gefühlt kommt das 0 zu 1. Nee,
Völlig
es war
richtig.
Scherbakowski.
War das Scherbakowski?
Ja.
Okay, dann war es Scherbakowski, my bad, sorry.
Scherbakowski Kopfball, das ist wild. Aber der Kopfball war gar, also aus der Entfernung sah der gar nicht mal so schlecht aus, aber Vollert hat ihn einfach wirklich gut gehalten. Muss man auch einfach neidlos anerkennen. Danach fällt eben das 1:0. Gut, dass es nochmal aufberichtigt wurde. Ja, und dann müsste es aber auch nochmal kurz vor der Pause, war das nicht so eine Dreifachchance gewesen sein für Energie? Wo, glaube ich, Thiele allein auf Voller zurennt, der hält, und dann gab es ein bisschen Kuddelmuddel und es gab noch ein, zwei weitere gute Chancen, aber die alle beide irgendwie einfach nicht rein wollten. Gerne korrigieren, falls ich da irgendwas gerade falsch erzählt habe.
Nee, du
So habe ich
kannst.
das jedenfalls in Erinnerung.
Nee, es war auf jeden Fall so, dass Thiele für mich vorm Tor wieder viel zu lethargisch war und einfach nicht wusste, was er machen soll, ob er noch immer einen Schritt gehen soll oder relativ früh den Abschluss suchen möchte oder vielleicht doch den Ball querlegen sollte. Also er wusste gefühlt selbst, er hat angefangen nachzudenken. Das ist immer so eine Plattitüde, aber ich glaube, das war es am Ende auch, weil ein Thiele von vor 2, 3 Jahren, der hätte das Ding noch reingeschweißt oder hätte zumindest direkt den Abschluss gesucht. Das war vorne, also wirklich vorne und hinten quasi, kann man ja auch sagen. Was komplett bescheiden, was da wieder offensiv von Cottbus zusammengespielt wurde. Vor allem
Ja,
Thiele.
Point, absolut fair Point. Ich auch komplett mit. Ja, und so geht's dann halt eben die Halbzeit 1:0 für Haching. Es sieht denkbar schlecht aus. Zur Halbzeit kommt dann Paul Mildl ins Spiel für, und das genau für Tobi Hasse, der davor gelb gesehen hatte. Ja, habe ich verstanden, war okay. Milde auch definitiv nicht schlecht gewesen. Flanken waren nicht so seine Stärke im Spiel, aber nun gut. Ja, nee. Und ja, dann plätschert es so hin. Energie kam in meiner Erinnerung sehr, sehr druckvoll aus der Kabine dann zur Halbzeit. Haben sehr, sehr viel versucht zu tun. Sind sogar tatsächlich ein, zwei Mal sogar auch gefährlich von Hachinger Strafraum gekommen. Wirklich zwingend wurde es aber nicht. Markus.
Naja, wir können da schon über eine Chance reden, die eigentlich schon ziemlich zwingend war.
Ach, die
Über die
Badu-Chance,
von
ne?
Badou direkt, also ich glaube
Ja,
zwei,
klar.
vielleicht 5 Minuten nach der Halbzeit, ich bin mir nicht mehr
Klar,
ganz
Entschuldigung, ich mein Gott,
sicher.
mein Gedächtnis ist nach gestern
Als
auch ein bisschen geschlagen.
Cottbus den Ball im Aufbau, als Haching aufbauen möchte, abfängt, dann kriegt Badou den Ball so, weiß ich nicht,
Von
25
Thiele war das,
Meter, genau von Thiele, 25 Meter vom Tor. Er kann komplett frei drauf losrennen und vergibt dann wirklich kläglichst im 1 gegen 1 gegen Vollert. Und dann, ich habe beim Bayerischen Rundfunk die Partie geguckt, sagt der Kommentator allen Ernstes, ja, er konnte den Ball ja nicht gut kontrollieren und konnte und ist irgendwie außer Tritt gekommen und außer Trab gekommen beim Lauf. Und ich denke mir, der Mann hat irgendwie 10, 15, 20 Meter nur grün vor sich, rennt ohne Ende, kein Gegenspieler ist weit und breit in Sicht gewesen. Also wenn er da den Ball nicht schafft zu kontrollieren, in diesen, weiß ich, 5, 10 oder was weiß ich, wie lange er unterwegs war, was das für eine Zeit war. Wenn er den Ball da nicht kontrollieren kann, sorry, also das ist für mich eine schlechte Ausrede. Das war einfach mal wieder kläglich, weil das war die Chance. Unterhaching hat wirklich nur einmal richtig gepennt in dem Spiel und das war die, oder der Relegation würde ich fast sagen, einmal hinten wirklich richtig gepennt und das war die Situation und die wurde vergeben und spätestens da war das Ding vorbei in meinen Augen. Wenn sie da das 1:1 machen, wer weiß, vielleicht kriegen sie noch einen Lucky Punch, drücken noch einen rein, es geht die Verlängerung. Aber das absolut schlecht.
Wort, kann ich definitiv nichts gegen sagen. Ja, dann geht es so weiter. Sag ich mal, es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Und ja, da kommt es in der 70. Minute zu, sag ich mal, sehr, sehr unschönen Szenen. Was ist passiert? Ich weiß tatsächlich nicht. Und deswegen immer, immer gerne, auch gut, Markus wird wahrscheinlich eh dann reintreten, wenn er was, sage ich mal, etwas anders sieht. Ich weiß nicht, inwiefern es in den Fernsehbildern zu sehen war, doch von meiner Sicht aus dem Block war es sehr, sehr gut zu sehen und sehr, sehr gut nachzuvollziehen, was da passiert ist. Erstmal vorab, bevor ich die Situation schilder, in der 70. Minute kam es eben zu Ausschreitungen zwischen Polizei, Ordnern und Energiefans. Die Partie war für, ich glaube, circa 15 Minuten unterbrochen. Es flogen Unmengen an Bechern und Flaschen und hast du alles nicht gesehen, auf die Polizisten. Doch was pass war passiert, bevor ich das schilder. Ich möchte hier ganz kurz anmerken, bevor das irgendwer den falschen Hals bekommt, ich habe ja auf Twitter schon den einen oder anderen damit so diskutiert. Die Hauptschuld, die absolute Hauptschuld, ich sag 75% liegen hier bei Energie, beziehungsweise bei diesen vermeintlichen Fans, das Fußballclub Energie Cottbus, die da massivst Scheiße gebaut haben. Nichtsdestotrotz liegt auch meiner Meinung nach ein kleiner Prozentsatz, das ist kleiner, ein Viertel der Schuld für mich bei der Polizei, doch das werde ich jetzt auch weiter schildern. Was war passiert? Man muss diesen Gästeblock, das waren ja, sag ich mal, das ist so einer, sag ich mal, an der Seite, so ein bisschen quer zum Spielfeld. Und einer wirklich gerade aus dem Spielfeld. Die sind direkt nebeneinander und mit einem Tor verbunden miteinander. Das Tor stand die ganze Zeit offen, sodass man zwischen den Blöcken hin und direkt durchgehen konnte. Es gab noch ein weiteres Tor, das war im Block quer zum Spielfeld, das zum Spielfeld eben führte und das nicht zugeschlossen war. Da konnte man einfach durchgehen. Das wurde auch schon vorm Spiel ein, zweimal gemacht. Die Ordner haben kurz hingeguckt, die Leute haben Bilder gemacht, sind da wieder durchverschwunden, hat die einfach nicht interessiert. So begab es sich, dass dann in der 70. Minute ein nicht näher genannter Herr, ich sag mal etwas bekannter in manchen Kreisen, aufs Spielfeld beziehungsweise durch dieses Tor ging und, sag ich mal, ich sage den dicken Max markierte. Ja, man könnte fast sagen, stolzierte da drauf. Die Ordner fanden das natürlich dann nicht so lustig, haben versucht, ihn davon abzuhalten. Dabei wurde der erste Ordner dann zum Boden geschubst. Daraufhin kamen weitere Ordner. Daraufhin wurde eine weitere Ordnerin zu Boden geschubst. Worauf dann, ich glaube, es müsste mindestens noch ein weiterer Energiefan gewesen sein, der dann auch noch mit raus wollte, worauf dann schon die bayerische Polizei anmarschierte. So, und hier ist der Punkt, wo ich sage, das war so unfassbar schlecht. Da die bayerische Polizei, man kennt's, nicht gerade bekannt für ihre Zimperlichkeit. Statt deeskalierend irgendwie ansatzweise zu wirken, wurde natürlich direkt zu Schlagstöcken und Pfefferspray gegriffen. Das waren dann auf einmal 15 in voller Montur oder mehr Polizisten, die da dann versuchten, in dem Gästeblock zu stürmen, fast schon. Und Pfefferspray und Schlagstöcke gegen alles richten, was bei drei nicht auf dem Baum war. Das Problem an der Sache ist, es ging halt eben nicht um diese zwei Herrschaften, die da aufs Spielfeld gestürmt waren, sondern gegen sämtliche Energiefans in diesem Block, die da vorne standen. Das waren also auch ganz normale Menschen wie wir drei hier im Podcast, die mit der ganzen Situation überhaupt nichts zu tun hatten und dann Pfefferspray und auch wirklich Schlagstöcke abgekriegt haben, die dann auch zuhauf und nicht gerade in geringer Anzahl hinter dem Block dann vom Roten Kreuz medizinisch behandelt werden mussten. Und ich hatte ja gerade schon die Gästeblock-Situation geschildert, dass das eben so gesehen zwei Blöcke nebeneinander sind. Und das war halt eben, das ging alles von diesem, sag ich mal, schräg zum Spielfeld stehenden Block aus. Und der direkt daneben, da war ja ein riesiges Gitter vor, ohne Tor zum Spielfeld. Die Leute da standen einfach nur völlig unbeteiligt drin, haben noch gar nichts großartig gemacht. Nichtsdestotrotz hat die bayerische Polizei einfach Bock drauf gehabt, da einfach sinnlos mit Pfefferspray reinzusprühen. Ich habe zum Glück davon nichts abgekriegt. Ich stand weit oben. Ich habe nur noch ein paar Dämpfe eingeatmet, die nicht so geil waren. Aber zuhauf Leute, die da unten standen, nah am Spielfeld, haben zuhauf Pfefferspray abgekriegt. Völlig unnötig, worauf das Ganze dann eskalierte. Haufenweise Energiefans, Becher schmissen, Flaschen schmissen. Die Partie musste logischerweise dann auch unterbrochen werden. Ich glaube, ein, zwei Böller sind geflogen. Eine Pyrofackel lag mal auf dem Rasen, eine grüne. Das weiß ich noch. Zwischenzeitlich versucht Niklas Erbeck dann, ist vor die Kurve gekommen. Hat nichts gebracht, großartig. Konnte nichts erreichen. Dann kam der Präsident Sebastian Lemke, hat versucht zu schlichten. Wurde dann etwas unglücklich von der Wasserflasche, die auf einen der Polizisten gerichtet war, getroffen. Markus hatte sich ja in einem Tweet schon darüber ein bisschen lustig gemacht. Ich muss zugeben, im Nachgang betrachtet ist es schon wirklich interessant. Nichtsdestotrotz, die ganze Situation ist eigentlich überhaupt nicht lustig, das muss man mal ganz klar sagen. Das war mal wieder wirklich Polizei von allerfeinsten, bayerische Polizei allen voran, mit einem absolut katastrophalen Einsatz gegen ganz normale Fans. Weshalb das dann gar das Ganze überhaupt so eskalierend eskaliert wurde, bis zu dem Zeitpunkt, man hätte die beiden ohne Probleme einfach mitnehmen können. Die waren jetzt, hätten gegen die Scharen Polizisten wirklich nichts ausrichten können. Wurde nicht getan, wurde lieber auf normale Fans auch noch eingeprügelt und mit Pfefferspray gesprüht. Man kennt's nicht anders, leider. Und daraufhin musste dann eben die Partie 15 Minuten lang unterbrochen werden, bevor es dann endlich wieder weitergehen konnte, ja. So, und jetzt hat noch jemand was von euch zuzufügen. Ich weiß halt nicht, wie es in den TV-Bildern aussah, was man da gesehen hat. Gerne Input, falls bei, von euch noch was besteht.
Markus, du kannst das gern gleich was dazu sagen, wie du es vorm TV wahrgenommen hast, da ich fairerweise die Partie nicht live verfolgen konnte. Kannst du dazu mehr sagen? Ich möchte nur mal eins im Zwischenschritt sagen, und zwar Chapeau an Luca, wie sachlich du das hier darstellst. Also ich glaube, das können wir auch als kleine Extra-Empfehlung machen, weil ich glaube, Fußballfans, jeder kennt's, der irgendwo hinfährt, gerade auch eher aktive, dass es da zu Problemen kommt, und wie sachlich und ruhig du das hier, die Geschehnisse darstellst, finde ich sehr beeindruckend, ganz stark, erstmal auch schon mal von meiner Seite. Ich hoffe, aber gehe davon aus, dass unsere HörerInnen das ganz ähnlich sehen werden. Von daher danke für deinen Bericht da vom Spiel, von den Geschehnissen, die ja dann das Ganze doch ein gutes Stück überschattet haben. Und dann würde ich mal sagen, Markus, sag du doch mal, wie es vom Fernseher gewirkt hat.
Erstmal würde ich kurz zu meinem Tweet, den du angesprochen hast, was sagen. Das war ja, der Präsident von Energie kommt und sie bewerfen ihn mit Bechern, never change, Cottbus never change oder sowas. Das war halt in dem Moment auch ein bisschen problematisch, weil im Fernseher oder im Stream, den ich verfolgt habe, wechselte immer das Bild von, wir zeigen den Gästeblock, wo die ganzen Uniformierten davor stehen. Und wir zeigen zum Beispiel die Trainer, die Spieler oder gehen so eine andere Weitwinkelperspektive. Und dann schalten sie wieder hin und genau in dem Moment geht der Cottbuser Präsident hin und kriegt die Becher an den Kopf. Deswegen dachte ich mir, what the fuck, warum bewerfen den jetzt auch noch? Also es ging schon in der ersten Halbzeit los. Zumindest das, was der Kommentator gesagt hat, man hat es dann nicht so ganz gesehen. Ich habe auch ehrlicherweise da nicht so krass drauf geachtet, dass bereits in der ersten Halbzeit, wo die Sitzplätze waren, wo einige Cottbusser saßen auf der Haupttribüne oder Gegentribüne, ich weiß es nicht genau, dass da schon Banden auseinandergenommen wurden, zum Teil von Cottbus-Fans, die ja dann doch relativ strikt getrennt waren von Unterhaching-Fans, zumindest sah es so aus, auch wenn ich mich da in der Situation im Haringer Sportpark nicht so auskenne, und da wurden schon ein paar Banden demoliert. Aber auch nichts Wildes. Hin und wieder ist dann auch schon mal, gerade nach dem 1-0 von Fetsch, sind auch ein, zwei Becher geflogen. Das hat man durchaus gesehen, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, da hätte eine Unterbrechung hergemusst. Das Ganze hat sich natürlich dann nach etwa 70, 75 Minuten, und das war komplett gewandelt, als wirklich alles kommt, alle komplett, nicht alle, sage ich es mal anders, als einige Cottbus-Fans oder ja, komplett ausgerastet
Es
sind.
war schon die Mehrheit, das kann ich schon
Okay,
sagen.
die
Es war schon
Mehrheit,
die
okay,
Mehrheit, doch,
dann
doch.
viele Cottbus-Fans, dann sage ich so, dass viele Cottbus-Fans komplett ausgerastet sind und die Becher runtergeworfen haben, was natürlich absoluter Schwachsinn ist, weil allein aus, nennen wir es mal egoistischer Perspektive für ihren Verein, bedeutet das wieder Strafen, Strafen, Strafen. Und Cottbus ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Da sind wir jetzt, glaube ich, auch alle einig. Ich denke mir, da würde auch Luca zustimmen, dass Cottbus einfach kein unbeschriebenes Blatt ist, was sowas angeht. Ich will jetzt nicht, dass Jena den groß wieder rausholen, aber es war auch diese Saison. Auch wenn es natürlich nochmal ein ganz anderes Level war, keine Frage. Ja. Das dann aber in dem Moment, man sieht ja immer so schön in Cottbus und Unterhaching, wenn man ein Spiel guckt, eine Übertragung guckt, ist immer, wenn man auf den Fernseher guckt, rechts hinten steht immer der Bus der anderen Mannschaft. Von da kamen damit einmal, ich war Hundertschaften, keine Ahnung wie viele, der Polizei, gehen über das Spielfeld und stellen sich komplett vor diesem Block mit, ich weiß nicht, 200, 300 Personen. Da denkst du dir auch, in welchem Film bin ich denn falsch abgebogen, dass ich mir das angucken muss? Gucke ich hier irgendwie einen Film gerade an, wo das Team der, weiß ich, Gefängniswärter gegen die Leute, die im Knast einsitzen, Fußball spielt? Oder was ist denn das? Also komplett klar. Es war eine hitzige Situation und es hätte einiges passieren können. Wer weiß, wenn da jetzt, ich will jetzt nicht in Schutz nehmen oder so, es hätte ja sein können, dass viele auf den Platz rennen und komplett ausrasten und irgendwie auf die Haringer Spieler einprügeln, um Gottes Willen, das will ja auch niemand. Aber was da wieder abgezogen wurde von Seiten der Polizei, war wieder mal absolut ekelhaft. Und auch am Fernseher dachte ich mir, ich bin so froh, dass ich da gerade nicht drinstehe, weil wenn du da unbeteiligt bist, wie du es auch schon gesagt hast, Luca, und in den ersten paar Reihen stehst, kriegst du von den Leuten Pfefferspray ab, Schlagstöcke ab, obwohl du einen Scheiß gemacht hast, weil sich ein paar Vollidioten nicht zusammenreißen können. Und da verstehe ich auch jeden Cottbus-Fan, der sagt, ey, das war absolut beschiss, was unsere Fans gemacht haben, aber es geht einfach überhaupt nicht fit, wie da die Staatsgewalt wieder mal abdrehen musste und Entschuldigung, aber ihre Coronas wirklich auf dem Servierteller präsentieren wollte, weil es geht einfach nicht klar. Es ist nicht das erste Mal, es reiht sich mal wieder ein. Die rasten da komplett aus, deeskalierend, da kann ich auch noch drüber lachen. Also, wir sind an einem Punkt angekommen, wo du wirklich nicht mal mehr im die kühnsten Träume haben darfst, dass sowas deeskalierend ist. Und da jeder, der sagt, naja, es wäre ja schön, ja, leider ist es nicht so. Und das ist auch nur Träumerei. Und das hat sich gestern für mich auch mal wieder bewiesen. Ohne natürlich, also ich will nicht sagen, dass die Cottbusser da, wie soll ich sagen, unschuldig sind. Ganz im Gegenteil. Aber das ging auf der anderen Seite natürlich auch überhaupt nicht fit, was da die PolizistInnen rumstehen und sich da einen dicken Max markieren, ganz ehrlich.
Man muss ja dazu sagen, diese ganzen Becher und Flaschenwürfe gab es ja dann wirklich erst, als die Polizei sich dann vor dem Block dann aufgestellt hat und den, sage ich mal, bösen Blick da raufgewandt hat. Das war wirklich alles die Reaktion. Diese Flaschen und Becherwürfe waren ja wirklich nur die Reaktion darauf, dass diese aktive Staatsgewalt da einfach dann komplett gegen sämtliches, alles, was ansatzweise rot gekleidet war, dann ausgerichtet war. Ehrlicherweise, es hat mich nicht überrascht, dass dann solche Hundertschaften da auf einmal aufgetaucht sind. Du bist zum Stadion gegangen, an jeder geführt, jede S-Bahn-Station. gab es unzählige Polizisten. Du bist am Fasanpark, das ist 10 Minuten, das ist die S-Bahn-Station, 10 Minuten vom Haringer Sportpark ungefähr entfernt. Standen unzählige Polizisten und DB-Sicherheit rum. Ums Stadion standen unzählige Polizeiwagen rum und ständig sind irgendwelche berittenen Polizisten, also Pferde und Polizisten rumgetrappelt ums Stadion, also wirklich im Dauertakt. Ja, es hat mich nicht gewundert. Es war ja von vornherein, glaube ich, als Hochrisikospiel klassifiziert, dass die Polizei da mal wieder so abdreht. Ja, bitter, aber so ist es nun mal. Ich meine, das war ja wirklich von vornherein, das wurde nicht mal versucht. Ich meine, die sind gekommen und du hast wirklich gesehen, direkt wurden die Schlagstöcke ausgepackt, direkt wurde das Pfefferspray ausgepackt. Da gab es nicht mal ansatzweise den Versuch, irgendwie irgendwas anderes außer dieses Draufklöppeln zu erreichen. Und ja, ich meine, ich bin am Ende des Tages, möchte ich mich auch nicht zu viel zu äußern. Ein bisschen befangen bin ich natürlich, weil ich sag ehrlich, in dem Moment, als ich da im Block stand, ich hatte, wie gesagt, noch eine sehr sichere Position. Ich habe wirklich kurzzeitig Schiss gehabt, dass die jetzt kommen, dass die da jetzt wirklich komplett den Block stürmen. Was sie auch versucht hatten, aber Energiefans dann diese Tür zu diesem Spielfeld dann einfach zugedrückt haben. Ja, schwierig, 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 das Ganze und natürlich auch mal wieder sehr beschämend für alle Beteiligten.
Ja, ich finde, man hat unsere Position klar raushören können, dass wir beide sagen, das geht einfach nicht fit, was da Cottbus-Fans teilweise getan haben. Aber das ist auf der anderen Seite auch ganz im Gegenteil. Also nicht cool, ist ganz im Gegenteil, ja, nicht angebrachter, was die Polizei da gemacht hat. Weil wir kurz mal aufs Spiel gucken, dann, ja, das Ding war danach noch mehr durch, als es davor schon war. Und dann macht Skalatidis in 90 plus 3 den Deckel zum 2:0 drauf. Und ehrlicherweise habe ich es dann mit dem Spiel auch. Das größte Thema haben wir abgearbeitet und es war mal wieder ein erschreckend schwacher Auftritt von Energie, gerade offensiv.
Point. Können wir einen Strich drunter setzen. Ich habe zu dem Spiel auch nichts mehr zu sagen. Am Ende gilt es zu sagen, und das möchte ich auch nochmal betonen, ich habe zwar ziemlich, ziemlich viel Antipathie während diesen zwei Relegationsspielen aus mehreren Gründen aufgebaut. Nichtsdestotrotz, wirklich, wirklich herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg unter Haching. Sportlich am Ende des Tages völlig verdient. Viel, viel Glück in der dritten Liga, in der Saison, in der dritten Liga. Und das Fazit zu dem Ganzen ist, Aufstiegsspiele mit sowas hätte verhindert werden können, wenn es einfach diese Aufstiegsspiele überhaupt gar nicht erst gäbe.
Das
Ja,
stimmt.
da hast du völlig recht. Ich habe viele kluge Ideen, wie man das ändern könnte, aber die gebe ich erst von mir, wenn mir dafür jemand viel Geld bezahlt.
Naja, wir haben doch Folge 17 war das, glaube ich, zur Aufstiegsregelung. Hätte es aus dem
Ich
Kopf
habe
gesagt,
mittlerweile
17.
eine neue Favoritenvariante, die tatsächlich recht ausgeklügelt wäre und funktionieren könnte.
Oh, aber nicht heute.
Nee. Nö, das da würde ich dann gerne irgendwo arbeiten und dafür viel Geld abkassieren. Deswegen konzentrieren wir uns mal auf die Regionalliga Nordost. Und ja, Luca, so bitter es ist, Cottbus spielt nächstes Jahr wieder Regionalliga. Und schauen wir vielleicht mal ganz kurz drauf noch. Dadurch, dass der Aufstieg jetzt nicht gelungen ist, du hattest schon im Vorfeld unserer Aufnahme angesprochen, dass eben viele Spieler eine automatische Verlängerung im Vertrag hatten im Aufstiegsfall. Der ist jetzt nicht eingetreten und daher jetzt mal vielleicht einmal die Frage, erwartest du einen großen Umbruch im Kader? Das wäre Punkt 1. Und dann, wo siehst du die Mannschaft nächstes Jahr? Vielleicht da noch als kleine Ergänzung. Heute wurde auch offiziell verkündet, dass alle Parameter der Kaufpflicht des FC Brentford bei Kevin Schade gegriffen haben, der somit für 25 Millionen vom SC Freiburg in die Premier League wechselt, was wiederum durch eine Weiterverkaufsklausel einiges an Geld für Energie Cottbus bedeutet, was ja durchaus hilfreich sein kann, auch wenn man natürlich sagt, man steckt das Geld in den Schuldenabbau.
Also es sind ausgezeichnete Fragen. Zum nächsten Mal zum Thema Umbruch. Ich erwarte schon einen kleineren, allein schon deswegen, weil ich glaube, dass einige Spieler sich durchaus für höhere Aufgaben empfohlen haben. Ich hoffe natürlich, dass viele davon bleiben, namentlich mal auf jeden Fall genannten, Jonas Hildebrand, der überragend zu einem überragenden Innenverteidiger geworden ist, einen Axel Borgmann, der eine absolute Identifikationsfigur ist. der als Linksverteidiger bzw. Außenverteidiger 15 Scorer die Saison gemacht hat und auch eine absolute Führungsfigur ist. Sind Spieler, die ersetzt du nicht so einfach und bei denen hoffe ich, dass sie bleiben, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen könnte und ich es ihnen auch absolut gönnen würde, wenn sie nächstes Jahr höherklassig spielen können. Und ich würde sie ihnen auch nicht verübeln, wenn sie es wollen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch einige Mannschaftsteile, gerade genannt, und das musst du erwähnen, die Offensive, die klar, gerade, das ist jetzt natürlich dieser Recency-Bias, den du immer so gern liebst, Klemme, diese zwei Aufstiegsspiele nicht funktioniert, aber auch allgemein in der Saison schon so oft solche Probleme hatte. Ja, es ist wahnsinnig schwierig, weil du hast zwischenzeitlich nominell nur einen Stürmer gehabt mit Hottmann, weil Heike ausgefallen ist. Weil du keinen Ersatz hattest. Du hattest wirklich Personalprobleme auf allen, wie letzte Saison auch schon teilweise. Aber du hast diese Qualität einfach aus dem letzten Sommer, zur letzten Saison hast du einfach nicht ersetzt gekriegt und das hast du diese Saison gemerkt, das hast du nicht nur in den Aufstiegsspielen gemerkt, das hast du auch in der unter der Saison gemerkt. Klar gab es da mal irgendwelche richtig deutlichen Ergebnisse, klar gab es dann im Landespokalfinale ein 4-1 gegen Luckenwalde, das darf aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das trotzdem in vielen, vielen Spielen richtig, richtig brotlose Kunst war und auch wirklich teilweise vom Unvermögen der Gegner beeinflusst wurde. Das Fußball ist immer so. Nichtsdestotrotz erwarte ich allein in dem Mannschaftsteil schon, sage ich mal, Veränderungen, gerade weil da einige Verträge auslaufen und ein Schabakowski zum Beispiel nach Dresden zurückkehrt. Im Mittelfeld wird sich zeigen, wer da jetzt alles bleiben will oder nicht. Da gibt es ja einige Kandidaten, die ja nicht so gut sind, die aber auch nicht so schlecht sind. Im Großen und Ganzen, aber um bei der Frage jetzt mal endgültig zu beantworten, ich erwarte schon, dass sehr, sehr, sehr viele Spieler oder einige Spieler gehen werden. Weil sich andere Perspektiven öffnen oder auch weil der Verein selber sagt, dass sie nächstes Jahr angreifen werden und da die Überleitung auch direkt nächstes Jahr, ich sag mal so, das Sponsoring-Volumen wird, denke ich mal, ähnlich, vielleicht, und das bin ich mir nicht sicher, weil ich natürlich keine Internas kenne und natürlich nicht Finanzvorsteher des FC Energie Cottbus bin. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ich ungefähr das Sponsoring-Volumen auf demselben, wenn nicht sogar vielleicht einen leichten Ticken höheren Grad wandern wird, wie letztes Jahr, allein schon dadurch, dass die LEAG, bitte frag mich nicht, was es ausgeschrieben mehr heißt, ich weiß es wirklich nicht mehr, Lausitzer Energie, und dann weiß ich es nicht mehr, da groß ihr Sponsoring-Volumen massiv ausbaut, nächstes Jahr hauptsächlich der Haupttrikotsponsor ist, und somit eben auch Geld in die Kasse spült. Wobei man auch sagen muss, der bisherige Hauptsponsor oder Karton EU, weiß man noch nicht, ob da das sage ich mal, die Partnerschaft weitergeht. Deren Geschäftsführer müsste das sein, war ja im Aufsichtsrat von Energie oder im Präsidium. Eins von beiden, Korrektur immer gerne dann im Nachgang zur Folge. Auf jeden Fall ist dieser dann eben aus dem Präsidium und Aufsichtsrat ausgeschieden, eins von beiden. Es hieß zwar, ja, das Sponsoring bleibt bestehen, das hat alleine mit dem anderen nichts zu tun, aber wie man weiß, das sind oftmals nur Worte. Schauen wir mal, wie es zur neuen Saison aussieht. Hinzu kommt natürlich neben diesem Sponsoring-Volumen die DFB-Pokaleinnahmen und natürlich ganz wichtig die 1,25 Millionen durch den Kevin-Schade-Transfer nach Brentford. Da brauchen wir nicht drüber reden, für einen Regionalligisten enorm wichtig und wirklich gut sind, damit belohnt oder wirst du mal wieder für eine jahrelang anhaltende, stabile und wirklich gute Jugendarbeit belohnt. Und es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, aufgrund des direkten Aufstiegs des Regionalliga Nordostmeisters nächstes Jahr wird Energie aufrüsten. Du wirst keinen finanziellen Harakiri machen, du wirst kein Alles oder Nichts machen. Das ist, und das ist wirklich gut so, unter diesem Präsidium einfach nicht möglich. Das hat aber auch keiner im Sinn, auch ein Wollitz nicht, der ja der Kaderplaner ist. Das hat keiner irgendwie einem Ansatz irgendwie, glaube ich, im Sinn. Nichtsdestotrotz wird das auch gar nicht die Möglichkeit geben dazu. Du wirst natürlich diese Million, diese 1,25 Millionen wirst du nicht nur für den Schuldenabbau verwenden. Du wirst viel davon dafür verwenden. Vielleicht auch ein bisschen was fürs Stadion tun, für die Trainingsbedingungen. Vielleicht auch ein bisschen was für Nachwuchs, aber es wird auch was in den Kader fließen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Inwiefern und wie wird sich zeigen? Gerüchte gibt es immer zuhauf. Ich meine, zum Beispiel gab es schon Gerücht, dass Cedric Oyschen nächstes Jahr in der Lausitz auftreten soll, nachdem er es ja damals im Probetraining nicht geschafft hat und dann für den BFC stürmte. Ob das alles so stimmt, weiß man nicht. Das wird sich am Ende dann durch offizielle Transfermeldungen bestätigen lassen oder nicht. Ja, und bin ich soweit dann auf alles eingegangen oder habe ich irgendwas vergessen, Klemme? Jetzt habe ich mich hier so viel geschwafelt, dass ich ehrlicherweise nicht mehr ganz sicher bin.
Nö, in meinen Augen hast du das alles soweit beantwortet. Oder Markus, vermisst du was? Oder hast du da was zu ergänzen?
Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Wir werden wahrscheinlich dann wieder in unserer zweiten Folge zur neuen Saison wieder, wenn wir die ersten Previews machen auf den ersten Spieltag, über die ganzen Kader reden. Und da wissen wir mehr, als wenn wir jetzt hier spekulieren, wohin
Da
das Geld wirklich geflossen ist.
wird Greifswald mal wieder zum Abstieg getippt.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen.
Da schauen wir mal hin. Aber wenn wir schon über Personalien reden, über die Spielertransfers, gab es natürlich jetzt auch schon den einen oder anderen, reden wir dann, wie Markus das richtig gesagt hat. Aber eine Personalie, die haben wir nämlich meines Wissens noch nicht erwähnt in diesem Podcast, auch wenn es schon vor knapp 2 Wochen passiert ist. Außer ich habe jetzt einen kompletten Denkfehler und wir haben drüber geredet. Aber ich bin gerade zufällig irgendwo in der Kicker-App, habe ich mich verklickt und bin draufgekommen. Der ZFC Meusewitz hat einen neuen Trainer. Haben wir darüber schon mal kurz geredet? Ich meine nicht.
Mir nicht damals gesagt, dass Heiko Weber entlassen wurde?
Ja,
Er wurde
aber die haben
entlassen, dann gab
jetzt.
es
Aber
einen
der Ersatz nicht,
Interimstrainer,
ne?
aber
Wir
sie
haben
haben
über den
jetzt
Ersatz haben wir nicht geredet. Nee.
den
Wann waren die
Nachfolger
Meldungen?
für die kommende Saison, nämlich Georg Martin Leopold.
Nee, ich glaube, wir haben es vergessen.
Boah, den Namen habe ich auch noch nie gehört, also
Nee,
definitiv haben wir darüber nicht geredet.
wir haben es
Das ist
vergessen.
mir jetzt gerade so zufällig. Ich wollte was nachgucken in der Kicker-App, bin irgendwie auf Meuselwitz gekommen und da stand das dann.
Wir haben sogar noch
Deswegen.
drüber geschrieben, Klemme, vor, also
Ja, haben
vor
wir.
letzter Woche.
Ja, gut, das war dann die Folge mit Benjamin.
Ah,
Das war vor
naja.
13 Tagen, stand hier. Also
Sorry,
war es.
Mäusewitz.
Kurz zu seiner Vita: Er war 2006 bis 2007 U19-Trainer in Erfurt. Dann war er von 2009 bis 2018 Jugend- und Co-Trainer beim FC Carl Zeiss Jena. Und dann von 2019 bis 2022 U19-Trainer bei der Mannschaft, die definitiv nicht im Ernst-Abbe-Sportfeld in der ersten Runde des DFB-Pokals auflaufen wird, nämlich beim SV Darmstadt 98. Und jetzt mit seiner ersten richtigen Cheftrainerstation im Herrenbereich in Meusewitz. Er war mal von in der Saison 2015, 2016 Trainer der zweiten Mannschaft von Jena, aber das ist ja quasi auch eher eine Jugendmannschaft dann. Und jetzt richtig im Herrenbereich erstmals aktiv in Apolda geboren, 45 Jahre jung. Als Spieler auch bei Schott Jena gewesen und Rot-Weiß Erfurt. Werden wir sehen, kann ich jetzt nicht mehr zu der Personalie sagen. Es ist mir nur gerade aufgefallen und ich wollte es jetzt nicht unerwähnt lassen, bevor uns das dann irgendwo noch vorgehalten wird oder es uns bei der Saison-Preview dann auffällt, dass wir diesen Mann versehentlich unterschlagen haben.
Mal gucken, ob ich das noch vorne rein cutte bei den News oder ob ich einfach einen Timestamp einfüge in der Folgenbeschreibung, wie faul ich bin.
Ja, das schauen wir mal, aber ich wollte es jetzt nicht
Nee, ist
unter den Tisch
richtig.
fallen lassen.
Ist auf jeden Fall wieder
Wir
interessant, dass Meusewitz mal wieder wildert bei jemanden oder jemanden erwildert, der bei Erfurt und Jena war. Wie das von Meusewitz dann irgendwie so üblich ist. Vor allem, wenn es um ehemalige Zeiss-Funktionäre oder Spieler immer geht, ist Meusewitz die erste Anlaufstelle gefühlt. Sehr unterhaltsam.
Ja gut, ich bin mal gespannt, wo Heiko Weber jetzt hingeht, bevor er wieder in Jena landet.
Wahrscheinlich landet er wieder in Jena.
Nee, aber es waren immer zwei Stationen dazwischen, da fehlt noch eine. Also,
Na, gucken
schauen
wir
wir
mal.
mal. Das ist aber Zukunftsmusik. Und damit würde ich sagen, haben wir die Aufstiegsspiele und alles, was auch neben dem Platz passiert ist, ausführlich behandelt. Und wir gönnen uns eine kurze Pause. Und was danach passiert, das weiß ich jetzt auch noch nicht.
Das weiß nur der liebe Gott, also ich.
Uah. Ui, 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 ui.
Also
Ja.
Klaus-Dieter Wollitz?
Also
Oh.
jetzt, und ich bin hier der, die schlimmen Sprüche angeblich bringt. Jetzt habt ihr mich aber gerade beide innerhalb von Sekunden überboten, aber gut. Ich sag mal so, ihr dürft mich auch mal fertig machen.
Machen wir
Habt
gleich.
ihr nach der Saison verdient.
Das machen
Und
wir gleich. So, da sind wir zurück aus der Pause und ich habe jetzt einfach mal das Heft des Handels in die Hand genommen, denn Es ist fast ein Jahr her. Es dürften so ziemlich genau 11 Monate sein. Da kam Folge 1 raus. Die habt ihr ja alle fleißig gehört damals. Und da hatten wir so ein, zwei und noch ein paar mehr Takes gebracht zur Saison. Auf die wollen wir jetzt doch mal zurückblicken, würde ich sagen. Bevor wir hier so ganz langweilig, ach ja, Cottbus ist Meister, das haben wir erwartet oder auch nicht erwartet, sagen, hören wir uns das doch mal lieber an. Ich hoffe, dass das technisch jetzt alles funktioniert und ich mich nicht fünfmal verklicke. Seid ihr dafür bereit, Männers?
Nein, aber ich werde es auch niemals sein, also tu es bitte einfach.
Mehr als bereit.
Dann würde ich mich doch erstmal selbst fragen. Markus, wer wird denn Meister in der Regionalligasaison 2022-23?
Ich glaube, Cottbus macht es dieses Jahr. Chemnitz sicherlich in der Spitzengruppe dabei, aber Cottbus, da hat man Erfahrung mit dem Aufstiegskampf in Liga 4.
Ja gut. Chemnitz war dann doch eher ein Cold Take, würde ich sagen. Also, aber wir können ja mal reinhören, was Luca so zu sagen hat.
Ja, dem kann ich mich größtenteils eigentlich nur anschließen.
Das ist nett von dir, Luca. Klemme, wer wird denn Meister? Weißt du noch, was du damals gesagt hast?
Ja.
Dann bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ich weiß es auch.
Sage ich nicht, dass es Energie Cottbus wird. Ich traue es tatsächlich dem letztjährigen Zweiten zu. Ich traue es Carl Zeiss Jena zu, dieses Jahr den Meistertitel. Da sind wir ja noch weit weg von dem Aufstieg. Aber den Meistertitel.
Aber den Meistertitel zu holen. Ja, das war dann doch ein Schuss in den Ofen. Weißt du auch noch, warum du gesagt hast, dass das der FCC machen wird?
Wahrscheinlich relativ gute Eingespieltheit.
Er hatte aber einen relativ guten Punkt gebracht,
Damit
nämlich,
Aufstieg.
das muss ja nicht direkt Aufstieg sein.
Das stimmt. Und er war auch jeder
Ja.
mal wieder Zweiter. Also so oft war er gar nicht. Ich war weit auf mit Chemnitz, die auch
Jetzt wollte
oben
ich gerade sagen,
mitspielen
hier
würden.
Platz 8.
Ja, das
Ja,
war weit
Klemme,
daneben.
zu deinen Shit-Takes kommen wir noch. Alles gut.
Aber wir hören uns erstmal an, warum Jena denn Meister wird. Weil du hast das sehr ausführlich begründet. Das fand ich super schön.
Mir gefallen die Verstärkungen tatsächlich teilweise ganz gut. Schön, dass Fährkamp beispielsweise zurück ist. Offensiv da auf jeden Fall breit, sehr breit, vielleicht sogar zu breit aufgestellt.
Gut, zu breit. Man hat die beste Offensive der Rückrunde gehabt, aber zu breit war man dann, glaube ich, doch nicht aufgestellt.
Das nicht, aber ich habe auch gesagt, die Zugänge gefallen mir teilweise und dazu stehe ich.
Das ist auch kein schlechter Take gewesen. Du warst der Einzige, der so eine schöne lange Begründung gebracht hat. Deswegen habe ich das drin gelassen. Dann hätten wir das weg. Naja, Luca und ich haben getroffen. Ich so zur Hälfte, Luca komplett. Mein Chemnitz-Take macht das alles ein bisschen kaputt, weil ich auch nicht gelernt habe, einfach mal die Kuschel zu halten. Und Klemme im Platz 2 war es ja auch nicht so weit weg. Nur war es dann am Ende deutlicher, als man vielleicht dachte. Keine Ahnung.
Ja, gut, das ist immer schwierig zu sagen. Ich sag mal so, da kommen noch schlechtere Takes.
Ja, leider ist immer im Cut-Wahnsinn, den ich vor knapp 2 Monaten betrieben habe, scheinbar das mit der GFC steigt ab abhanden gekommen. Das ist natürlich sehr schade, dass Lukas Take jetzt nicht nochmal in der richtigen Audio gehört wird, aber wir wissen ja alle, dass er den GFC als Absteiger hatte und direkt in Folge 2 damit zurückgerudert ist, nachdem er gesehen hat, wer da überhaupt spielt. Das haben wir mal oft genug vorgehalten. Deswegen können wir noch kurz reinhören, wer denn laut Luca noch so absteigt. Oder wir hatten ja gesagt, wer sind die letzten drei? Und der GFC war auf jeden Fall dabei. Aber wer waren die anderen beiden? Wisst ihr das noch?
Ich bin mir sehr sicher, dass ich DB hatte. Bin mir sehr sicher.
Nee, ich glaube, die hatte nur ich.
Kann auch sein. Kann auch sein, dass ich DB nicht hatte. Ich
Ich glaube,
hatte aber, ich bin mir
Lichtenberg.
sehr sicher, ich hatte eine gute Trefferquote. Bis auf den einen Unfall da.
Ich glaube, du hattest Lichtenberg und Meuselwitz.
Und das ist ja. Oh, fuck, Mäusel.
Wir
Okay.
lassen das einfach mal Luca beantworten, würde ich sagen.
Des Weiteren glaube ich, es war letztes Jahr, wenn mir nicht alles täuscht, ein arschknapp. Ja, glaube ich, dieses Jahr geht Tennis Borussia runter. Ja, TB. Ich glaube, die hält es auch dieses Jahr nicht. Ja, und einfach schon aus Prinzip sage ich auch noch Luckenwalde.
Stimmt, da war
Oh,
ja was.
fuck. Oh, ich habe einen Reifen verloren gerade. Ui, 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 ui. Den Luckenwalde-Tag hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, ich weiß auch ehrlich, also ich habe eine grobe Vorahnung, was ich so getippt habe, wer absteigt, aber ich bin mir auch ehrlicherweise unsicher. Es gibt ja auch zwei Audiospuren von mir. Von Clement gibt es sogar drei mit den Absteigern. Der hat ja sehr lang.
Ich finde es interessant, dass Diese Audiospuren, alle relativ gleich kurz sind, dann sind einige deutlich länger und ich glaube, die sind alle von mir.
Weißt du, du philosophierst halt immer so viel darüber, weißt du? Das ist halt einfach immer, du reitest dich halt, das ist wie Markus vorhin mit Chemnitz, du reitest dich einfach selber immer tiefer in die Scheiße.
Weiß nicht, guck dir Calcio Berlin, da hatten sie jetzt den Bundesliga-Rückblick auf ihre Predictions, die sie hatten, und die waren immer alle ganz gut. Und dann haben sie irgendwann angefangen, noch drei, vier, fünf Sätze hinterherzuschieben, die den Take bescheiden gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns auch sehr oft in die Bredouille geredet, retrospektiv. Aber wir hören mal rein, wen ich so als Absteiger hatte. Ich weiß es ehrlich auch nicht mehr so richtig.
Ich würde dann einfach mal weitermachen. Bei Luckenwalde bin ich bei dir.
Oh.
Ich habe da noch Halberstadt.
Halberstadt, guter Take. Halberstadt, guter
Halberstadt,
Take.
Halberstadt, aber Luckenwalde auch mal wieder katastrophaler Take. Scheiße.
Luckenwalde war katastrophal. Was haben wir hier noch? Hier habe ich noch was.
Ich würde gerne Rot-Weiß Erfurt sagen, aber ich glaube, der ZFC Meuselwitz wird es auch ganz, ganz schwer haben.
Oh.
Leicht hatten sie es nicht.
Ja, leicht hatten sie
Das
es
habe ich gut
nicht.
formuliert.
Man muss auch sagen,
Ja.
Luckenwalde hatte es auch zeitweise echt nicht leicht. Wo da Woche für Woche dieselbe Scheiße gesagt haben, nämlich, dass sie sich einfach nicht belohnen.
Ja, das stimmt durchaus. Also. Ja, einen Treffer hatte ich und ich habe auch gesagt, dass Rot-Weiß Erfurt nicht viel mit dem Abstieg zu tun haben wird, obwohl ich es mir gewünscht habe. Aber ich weiß, wer da was anderes gesagt hat.
Ja, das ist mit Rot-Weiß Erfurt ist natürlich. Das ist halt, das hätte auch ein klassischer, du hast mal wieder zu viel gesagt, Take werden können, ne? Also muss man auch dazu sagen.
Wir können ja einfach mal reinhören, was bei Klemme jetzt auf drei Tonspuren verteilt kommt.
Oder wir lassen's.
Nein.
Oh Gott.
Bei euch auch Germania Halberstadt dabei.
Okay,
Guter
guter
erster
Take,
Take,
guter
guter erster
Take, guter
Take.
Take.
Teile davon waren gut und ein Teil katastrophal.
Dann gehe ich tatsächlich auch mit Luca mit einem Namen, den hier wahrscheinlich eher weniger Leute erwartet hätten, mit Tennis Borussia Berlin.
Sehr guter
Okay.
Take.
Man hat gerade
Aber
übrigens in der Cam gesehen, wie Clemens Gesicht sich verfinstert hat, wie als ob er irgendwas Schlimmes erwartet hätte.
ja, weil
Und
jetzt
jetzt.
passiert was ganz Schlimmes.
Oh mein Gott, was ist das? Oh mein
Ich
Gott.
weiß nicht, wie dieser Take eigentlich überlebt hat, dass der die Saison nicht einmal hochkam.
Ich
Ich
weiß gar nicht,
weiß
was das
nicht,
jetzt
welche
kommt.
Folge. Ich weiß, was kommt. Und
Ich weiß
es
nicht, was kommt.
pass auf, du wirst dich sehr freuen. Lach nicht zu laut, dann hört man es nicht.
Dann lebe ich den Traum, den du nicht traust auszusprechen. Ich sage, es geht wieder runter für Rot-Weiß Erfurt aus dem einfachen Grund, dass man da vielleicht dann doch schon wieder zu viel erwartet. Es ist einfach oft ein Chaos-Club und das könnte auch schief gehen. Ich glaube nicht, dass der Verein in der oberen Tabellenhälfte irgendwas zu suchen haben wird und dann kann da die Stimmung kippen und das komplett in die Hose gehen. Und nur mit langweiligen Takes kommen wir ja auch nicht voran. Deswegen sage ich, Rot-Weiß Erfurt wird wieder absteigen.
Klemme ist offiziell und für mich jetzt wirklich offiziell der König der Shit-Takes 2023, der Saison 2022, 2023. Das ist wirklich bodenlos, was du diese Saison abgerissen hast,
Ich
Alter.
sag mal so, dieser Take wurde vergessen irgendwie. Ich weiß nicht, wie der so lange
Jetzt,
vergessen wurde.
der ist jetzt wieder da. Der ist so wieder da.
Aber
Der
ich sag
Justin
mal
Einers
so,
Take
Take war halt fast noch wilder.
ja, der war halt.
Der
Der
war
war halt
wilder
einfach
bei
so
der
eine.
Entstehung, als er damals geäußert wurde, als das Rot-Weiß Erfurt absteigt.
Ja, ich sag mal, hätten die da irgendwo im Bereich von Greifswald rumgedümpelt, wären wir auch nicht schockiert gewesen, sind wir mal ehrlich. Also sie haben überperformt.
Also ich hatte Greifswald auch über Erfurt vor der Saison.
Ja, eben. Das ist erstmal Punkt 1 und Punkt 2. Wir reden jetzt hier, also ich habe am Klassenerhalt von Rot-Weiß Erfurt gezweifelt. Und wenn ich jetzt mir mal die Saison anschaue, am vorletzten Spieltag hat Rot-Weiß Erfurt erst den Klassenerhalt klar gemacht. Ich weiß nicht, was ihr habt.
Oh mein Gott, Klemme. Oh mein Gott.
Das sind Fakten, die du nicht widerlegen kannst.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen.
Ich wünschte, ich hätte mehr darüber geredet, dass der Klassenerhalt schwierig wird, nicht gesagt, die steigen ab. Dann hätte ich mich da noch schön rausreden können.
Aber
Oder
das
hätte
war schon
sich.
sehr festgelegt alles.
Ja, der Take war so eiskalt, der war noch eingefrorener als meine Internetleitung eben. Nee, ja, nee, also am 33. Jupiter Klassenerhalt erst klar gemacht. Für mich kein schlechter Take.
Oh, was für ein Coping, was
Mal
für ein
andere
Coping.
Frage. Also schuldet uns Klemme jetzt eigentlich Bier oder wie hätten wir ihm nur Bier geschuldet,
Also
wenn wir Eilers Take?
mir schuldet er sogar zwei Kästen, dir einen, glaube ich.
Wegen dem Eilers-Take, oder?
Ja, und wir hatten dann noch einen, den habe ich ja letztes schon mal erwähnt im Podcast, als er mir im Oktober geschrieben hat, er gibt mir einen Kasten Bier aus, wenn die Top 3 am Ende der Saison nicht Jena, Altglienicke und BRK ist.
Boah, ich find's so schön, wie ich von Anfang an gesagt habe, wo ihr diesen nicht Scheiß, bescheidenen Altklinike-Hype-Train geritten habt und ich die ganze Zeit gesagt habe, nee, Jungs, das ist jetzt richtig, das ist eine Eintagsfliege. Und
Wir
es
kommen
war
gleich noch zu
so.
Altglienicke. Wir kommen gleich zu Altglienicke. Wir
Oh
kommen
Gott,
jetzt zu
wirklich,
den positiven Überraschungen. Muss mich einfach mal ein bisschen selbst beweihräuchern, ja?
dein Problem an dem Take ist Altklinike und nicht der Tabellenzwölfte BRK.
Ja, weil dieser Altklinike-Hype-Train mich so damals genervt hat und ich so glücklich war, als das in die Hose gegangen ist.
Ich habe damals vor dem ersten Spieltag getweetet, ich meine Tabelle, meine Prediction getweetet, da war der BRK, glaube ich, auf 13. Und ich weiß noch, ich glaube, Klemme müsste es gewesen sein, der dann in der Winterpause oder kurz davor zu mir kam und meinte, dein BRK-Take ist ja mal richtig beschissen. Und dann
Der
sind die
Klemme.
Zwölfter geworden am Ende.
Klemme ist wirklich der Jinx-Lord des Jahres. Ich
Das
mein's
wirklich in dem
ernst.
Moment war, hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass der BRK nicht Top 10 kommt.
Ja, ihr wisst aber schon, dass ich meine Jinx-Fähigkeiten dann auch einfach für mich taktisch ausnutzen kann, oder?
Ja, hat man
Ist
ja
man
gemerkt bis
so?
jetzt.
Ja, aber auch
Also,
in der kommenden Saison.
ay caramba. Dann
So,
lass
meinst du
uns.
so DFB-Pokalauslosung, was du heute zum Beispiel so auf teilweise auf Twitter geschrieben hast? Meinst du, da kannst du deine Jinx-Fähigkeiten auch einsetzen?
Darmstadt Jena, das kommt.
Das wird giftig.
Nein.
Gut. Wir gucken jetzt mal auf die positive Überraschung. Und ich habe, scheinbar hat es so einen langen Titel, das Ding hier. Ich habe keine Ahnung, von wem diese positive Überraschung jetzt kommt. Tendenziell würde ich sagen, vielleicht Luca. Wobei es so lang.
Oh,
Das
ich rede eigentlich
war.
nicht so
Na,
lang.
da ist noch eine längere. Die ist dann wahrscheinlich von mir. Ich denke, die ist von dir.
Das kann sein. Ich bin gespannt. Positive Überraschung. Ich habe jetzt auch wirklich keine Ahnung mehr, was jetzt noch kommt.
Ich glaube, sportlich die positivste Überraschung werden die beiden Aufsteiger sein. Ich glaube, die spielen eine solide Saison für einen Aufsteiger. Wie gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass die direkt was mit dem Abstieg zu tun haben. Sie greifen halt noch ein bisschen über Erfurt, aber ich denke, die werden eine solide Saison spielen, sich so auf Platz, weiß nicht, 10 bis 12 bis 13 einfinden, aber jetzt eigentlich nichts großartig mit dem Abstiegskampf zu tun haben und eben dieses, was wir gerade schon gesagt haben, dieses kleine Mittelfeld, das es in der Liga zwischen den zwei Klassen gibt, das werden die belegen und weder nach oben noch nach unten Gefahr irgendwie haben. Also ich denke, das sind für mich die beiden oder die positive Überraschung der Saison, die beiden Aufsteiger.
Auch hier gilt
Zu
mal
viel
wieder,
geredet, zu viel
hättest du
geredet.
einfach nachdem die zwei Aufsteiger, hättest einfach die Fresse halten müssen. Ab da
Ja,
wäre einfach in Ordnung gewesen.
ich hab zu viel geredet. Man muss aber auch sagen, mit dem Greifswald, die sahen so lange so gut dabei aus und am Ende war es halt mit einmal angeblich knapp, dass die gerade dem Abstieg so entronnen sind und relativ spät den Klassenerhalt hatten.
Ja,
Also
aber
ich würde sagen,
am Ende haben sie es
75%
trotzdem
Treffer.
geschafft. Also, ich meine, aber ja. Ich meine, Erfurt irgendwo im Tabellen-Niemandsland war dann halt, ja, nee. Aber damit
Ja,
konnte
aber
auch keiner rechnen.
wollt's,
Da konnte auch
ja.
keiner mit rechnen.
Ich sag mal so, 10 bis 12 bis 13 hast du gesagt, die sind 14. geworden. Für mich klarer Miss von deiner
Ah,
Seite.
ja, genau. Du gehst jetzt auf den Greifswald-Tag, aber nicht, dass ich gesagt habe, Erfurt wird nichts mit dem Aufstieg oder Ähnlichem zu tun haben und sind am Ende Dritter geworden. Aber du gehst jetzt auf Greifswald, weil die einen Platz in der Prediction liegen.
Aber was ich mich frage, du hast jetzt mal Greifswald da so im unteren Mittelfeld eingeordnet, Erfurt dahinter und dann wird sich aber über meinen Erfurt-Abstiegstake lustig gemacht.
Dein, ich
Naja,
hoffe, das ist auch bodenloser. Das ist wirklich
10, 10
bodenloser.
bis 13. So, wenn ich sage, ja, Erfurt ist knapp dahinter, dann kann es ja sein, dass Erfurt 11. wird und Greifswald 10. Ich finde, das war jetzt kein vermessener Take vor Beginn der Saison. Dass das Mittelfeld am Ende, wir hatten ja lange kein richtiges Mittelfeld, das kam ja wirklich erst so, sagen wir mal, 7 Spieltage vor Ende, dass wirklich ein krasses Mittelfeld entstanden ist in der Liga. Davor war ja Abstiegskampf oder Aufstiegskampf.
Boah, mir
Ja.
schwant gerade übrigens Böses, was ich gesagt habe.
Ich weiß
Oh,
es tatsächlich nicht mehr. Ich habe das vor 2 Monaten
oh.
oder so
Ich
gecuttet
weiß
alles.
es auch nicht mehr, aber ich habe eine Idee gerade, weil ich kann mich an. Egal, spiel's mal ab, ich habe eine Idee, was ich gesagt haben könnte.
Die positive Überraschung, Luca.
Wenn ich's bin.
Wer wird das? Wenn das jetzt Clemme ist, wäre es noch witzig. Aber wer wird die positive Überraschung von Podcaster Nummer 2? Hinter dem zweiten Türchen verbirgt sich.
Ich glaube, ich würde tatsächlich noch Chemie mit reinnehmen. Ich finde, Chemie ist eine ziemliche Wundertüte. Haben sich meiner Meinung nach gut verstärkt, unter anderem mit Yannick Mader, den man gerne gehalten hätte in Cottbus. Also die könnte ich mir gut vorstellen, dass die weiter oben mitspielen werden, als man denken könnte. Boah, Junge, ich bin wirklich, also komm, das war gut. Da kannst du nicht. Also ich konnte mich zwar nicht daran erinnern, dass Janik Biedermann gerne halten können, halte wollen in Cottbus, aber na gut. Der Rest war gut. Also die
Ja.
haben oben mitgespielt.
Ihr reitet euch jetzt beide in die Scheiße, das wisst ihr.
Ich habe nämlich, ich glaube nämlich, ich weiß, was wir
Jetzt
gesagt haben. Ich
kommt
glaube nämlich, jetzt kommt das
ihr
Problem.
reitet euch jetzt beide dermaßen
Ja,
in
ich
die
sag mal, also
Scheiße.
jetzt kommt hier, das ist schon relativ lang, der Take, und ich weiß, das ist auch wieder so ein, das wird wieder so ein Ausschnitt von beginnt ganz gut und danach hör einfach auf zu reden.
Ja, Klemme, ich glaube, da haben wir nämlich beide bei dem Take. Ich glaube, ja, ich glaube, ich
Und
weiß, was
ich
jetzt
habe
kommt. Das
euch
war
noch
das, was ich dachte.
widersprochen und ich hoffe, ich habe mich mit drin. Ich bin
Ich hoffe
gespannt.
nicht. Ich hoffe nicht.
Da schließe ich mich dir tatsächlich komplett an. Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, Chemie Leipzig. Und zwar lege ich mich so weit fest, lehne mich da aus dem Fenster und sage, Chemie wird am Ende der Saison in der Tabelle vor Lok Leipzig stehen. Wird also die Nummer 1 Leipzigs sein. Denke auch, dass sie nicht aufsteigen werden, aber doch relativ weit oben im oberen Tabellendrittel sich festsetzen werden. Vielleicht, wenn sie mal im Lauf kommen, phasenweise, dass man sogar darüber diskutiert, ob da was Richtung Aufstieg geht, wird am Ende nicht passieren. Aber ich denke, Chemie Leipzig hat da Potenzial für eine positive Überraschung.
Ich will es Ihnen schon mal angemerkt haben. Ich will es Ihnen wirklich schon mal angemerkt haben. Wenn wir zur nächsten Saison wieder Predictions machen und Klemme irgendeine ähnliche zu mir hat, ich ändere meine sofort ab. Das ist ja, der Mann bringt Unheil. Weil ich weiß nämlich, dass ich mich bezirzen lassen habe und dann ihm da auch noch zugestimmt hat, dass die vor Lock kommen. Das weiß ich nämlich noch. Ach du Heimatland.
Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht mehr genau, ob ich das noch mit drin hatte oder nicht, weil jetzt gleich kommt die negative Überraschung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es, weil ich dann gesagt habe, es reicht mit Katz. Auf jeden Fall hast du dann zugestimmt und ihr habt dann gesagt, ja, Top 5 und ich habe irgendwann gesagt, boah, sehe ich gar nicht. Ich sehe so ungefähr auf Platz 8 bis 10 oder so.
Sind die am
Weiß
Ende
jetzt gar nicht.
geworden?
Siebter?
Siebte.
Ja, gut, da waren wir, aber ihr habt gesagt, klar, Top 5, glaube ich, und Vorlock. Also.
Also, ich
Aber
sag mal so.
sie waren zeitlang in der Saison eine positive Überraschung. Das unterschreibe ich
Also,
auf jeden Fall.
ich finde, das Ergebnis ist trotzdem, Siebter ist so solide, ich finde, das ist trotzdem eine positive Überraschung, finde
Also,
ich.
das Lok, das Chemie relativ nah an Lok dran war, über weite Teile der Saison, also so abwegig war der Take jetzt am Ende des Tages nicht. Da habe ich auf jeden Fall schon schlimmere Dinge gesagt.
Aber du hast sehr viel dazu gesagt. Das ist das Problem.
Und ich habe vor dem oberen, ja, ich weiß, das Wort Top 5 ist irgendwo auch noch gefallen. Ich bin froh, dass es nicht in dem Ausschnitt war. Aber ich habe gesagt, oberes Tabellendrittel sind jetzt Siebter geworden. Also ein Platz weg vom oberen Tabellendrittel. Also, das finde ich jetzt persönlich gar nicht so katastrophal, was ich
Ja,
da
ich hatte
gesagt
halt die
habe.
Hoffnung, dass ich den Rest noch mit reingekartet habe, aber scheinbar habe ich das rausgelassen, weil sonst zu viel geworden wäre. Ha.
Ja, das ist jetzt nicht mein
Ist
Problem.
scheiße für dich, ne? Es ist blöd
Ja,
jetzt
Mann,
gelaufen, ne?
ey.
Ich sag mal
Ja?
so, ich glaube, das Highlight kommt eh noch.
Negative Überraschung. Ich
Nee,
überlege
nee, das,
jetzt.
das
Das
Highlight wird noch
Highlight sehe
kommen.
ich da schon, glaube ich.
Negative Überraschung. Ja, ich
Ja?
bin gespannt. Jetzt müsste Luca, glaube ich, zuerst, gell?
Als kurzes eigentlich immer ich.
Ja, true.
Ich glaube, der BFC Dynamo wird's nicht. Ich glaube, die kriegen dieses Jahr die Top 5 nicht hin. Ey.
Bevor wir das sagen, warte kurz, warte
Nur.
kurz, warte kurz. Ich weiß genau, dass ich nämlich jetzt noch komplett ausraste und wirklich ein komplett drüber gehe. Jetzt kommen zwei ineinander.
Musst du mir meinen Take klauen? Ich sag, der BFC landet zweistellig.
Aufpassen. Und jetzt kommt das, was ich damals schon gewusst habe. Als hätte ich geahnt, dass ich das hier cutte.
Und ich weiß genau, dass jetzt dieser Ausschnitt geklippt wird und den kriege ich so um die Ohren geworfen.
Was war der BFC am Ende? Sechster.
Sechste.
Was habe
Du
ich nochmal gesagt?
hattest recht, nicht Top 5, aber ich habe halt einen
Boah,
draufgegangen.
also ich. Ach. Also heute ist so eine Selbstbeweihräucherungsfolge. Nach vorhin einfach so ein bisschen, weißt du, Schmerzen haben und jetzt bin ich wieder glücklich.
Und ich muss noch einen drauf. Aber ich war wirklich überzeugt, die finishen nicht Top 10. Also,
Ey, das sah ja
oder
zwischenzeitlich unter Rainer
zweistellig, also
Backhaus
sechs.
auch richtig beschissen aus. Du warst ja wieder kurz davor, gut, du warst ja bei jedem Trainer, dass du jeden feuern wolltest.
Den hatte ich zuerst auf der
Den
Abschlussliste.
hattest du zuerst und dann wurde es jener mit Andreas Patz.
Das ist halt schon wieder viel zu stark gewesen. Ja, gut. Aber ich wusste, dass das damals geklippt wird. Ich hatte wahrscheinlich eine Vorahnung, dass ich knapp, weiß ich nicht, ich habe, wie gesagt, vor 8 Wochen oder so, das ist 9 Monate später nach der Premierenfolge von mir selbst gekartet wird. Und ich habe das gehört und dachte mir, das muss mit rein. Ja, ich
Ja,
habe
mal gucken,
scheinbar
was
noch eine
unsere negativen
zweite.
Überraschungen sind.
Ich habe scheinbar noch eine zweite. Ich
Oh
weiß
Gott.
echt nicht mehr, was da kommt. Vielleicht erörtere ich das noch weiter. Keine Ahnung. Ich bin gespannt.
Aber die kommen niemals Top 5. Vielleicht gerade noch so Top 8. Ich sehe sie vielleicht maximal auf. So in der Region, wo ich auch Erfurt und Greifswald sehe.
Ja, wen jetzt den BFC?
Es ging um BFC immer noch.
Ja. Okay.
Also gerade niemals Top 5. Ist jetzt nicht falsch. Top 8, ja. Region von Erfurt waren sie auch nicht. Von Greifswald aber auch nicht, weil sie genau zwischendrin lagen.
Ja gut, 7 hinter Erfurt, 19 vor Greifswald, also.
Na, Punkte jetzt. Ich dachte gerade, was ist für eine Tabelle?
Wollte gerade sagen, wo ist denn der Greifswald auf einmal hin?
Ja, also.
Ich meine, gegen Ende der Saison hätte das mit minus 19 passen können, aber.
Ja gut, ich habe jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe.
Ich auch nicht. Ich bin jetzt
Ja,
richtig
das
gespannt.
ist jetzt der allerletzte, den ich rausgekartet habe, weil danach haben wir damals auf den DFB-Pokal, erst auf die erste Runde vom DFB-Pokal geblickt. Hoffentlich ist das was Gutes, so zum Abschluss dieses kleinen Rückblicks. Ich bin sehr
Ja,
gespannt.
ihr hofft,
Helmer.
dass es richtig dumm wird und ich hoffe, dass
Ja.
es gut wird. Das, allein, dass du Justin
Ich glaube,
Einersbach
ich glaube, es
rausgekartet
ist.
hast.
Ja, es wundert mich auch. Geht's dir gut, Markus?
Das könnte auch sein. Also, wenn er in der Folge vorkam, müsste er drin sein. Aber ich glaube, Justin
Nee,
Einers
der
kam
kam doch
erst
deutlich
später.
später. Der kam doch deutlich
Der kam erst
später.
später. Ja,
Das
ich
war
habe
in
ja
der
nur die
Folge, das
allererste
weiß ich noch, das
Folge.
war in der Folge, die halt, das habe ich nämlich von dir erst da am Nachtrag mitgekriegt, dass er so einen Scheiß gesagt hatte. Weil das war in irgendeiner anderen Folge, wo ich nicht mit dabei war, das weiß ich noch.
Ja,
Oder wo er den
dann.
Mist versifft hat.
Ne negative Überraschung, also dass Justin Ellis nur 15 schießt, dass ich das als negative Überraschung verkauft habe, das traue ich nicht mal mir zu.
Nee, ich glaube, der kam
Da war
auch
der noch
wirklich
gar
erst
nicht.
später.
Der kam noch gar
Und
nicht da. Nee, nee.
ich habe nur Folge 1 mir angehört. Das war schon langwierig genug, das alles rauszukatten. Wir sind gespannt. Klemme, was wird die negative Überraschung der Saison 2022-23?
Ich sage allgemein im Aufstiegsrennen, wie viele Mannschaften da auch immer daran beteiligt sein werden, wird keine Berliner Mannschaft mitmischen.
Ja, gut.
Ja, Altlinike auf 5.
Ja, Altkliniker auf 5 sah lange gut aus. Ja, sonst war da nicht viel. BRK hat bis es kalt wurde mitgemischt. Dann haben sie die Karten fallen lassen. Ja, gar nicht so schlecht.
Dann hat die Sussex Magic hat einfach nicht mehr gereicht. Was soll man machen?
Ich glaube, du hast sogar noch hinten dran gehangen. Es finisht keine Mannschaft Top 5 aus Berlin. Ich wäre der festen Überzeugung, aber ich habe es
Ja,
scheinbar nicht mit
doch, doch,
reingenommen.
ja, da habe ich auch noch irgendwas gesagt. Okay, das hat dann nicht gestimmt. Aber ja, Altklinike war schon noch eine Weile beteiligt.
Ja.
Aber jetzt, also nicht der mieseste Take, sage ich mal so.
Du hast dir, das kann man ja verraten, du hast wochenlang Panik gehabt, dass ich hier auspacke. Ich habe einfach nur das zusammengekattet, was wir in Folge 1 so von uns gegeben haben.
Ja, wie gesagt, ich wusste halt und es war nie Thema, dass ich diesen Erfurt-Abstiegstake hatte.
Ja, und ich habe es dann vor knapp 2 Monaten, wie gesagt, gehört und dachte mir so, ich spreche ihn mal nicht darauf an, mal gucken, ob er es noch weiß oder ob es eine krasse Überraschung wird. Letzte Woche hast du mir geschrieben, um Gottes Willen, wenn dieser Tag wieder aufkommt. Da meinte ich ja zu dir, ja, er ist noch nicht aufgekommen, aber er wird bald kommen.
Ja, das war mir dann schon klar, dass der aufkreuzen wird.
Weil es war, man muss ja auch dazu sagen, für alle, die hier zuhören, Luca wusste schon, was passiert. Keiner wusste nichts.
Ja, weißt du, da bist du auch selber schuld, Clemmer. Nee, guck jetzt nicht so.
Ich habe nämlich mit
Was?
Luca getestet. Ich habe da mal getestet mit Luca vor 2 Wochen oder
War aber
so, wo
auch
wir
gut so,
Folge
weil das,
allein
da war ja
aufgenommen
nämlich
haben.
nicht, da gab es ja auch ein paar Probleme.
Ja, genau, da hat es ein bisschen rumgesponnen. Und da habe ich gesagt, hier, hör mal rein, ob es mit dem Ton klappt. Und dann habe ich aber nur, ich glaube, nur das erste oder die ersten zwei habe ich ihm mal vorgespielt. Und er wusste genau, was passiert. Jonas, wie gesagt, Grüße ans CE, weiß das seit Tag 1, weil mit dem kam der erste Test. Und kann ich auch jetzt schon sagen, wenn unsere Folge nach dem CE released wird und die machen das gleich wie wir, mit dem wir cutten unsere Season Predictions raus. Das hat Jonas geklaut. Das möchte ich nur festhalten, dass das unsere Idee war.
Also ich habe nur gehört, also ich wusste ja, dass irgendwas in die Richtung so grob, was abgeht, konnte ich mir ja denken. Aber Nils meint auch schon, er freut sich sehr auf die Folge heute. Also ich hoffe, dass das dann ordentlich erwähnt wird, dass das
Jonas
von
wird das
euch
nämlich
kommt.
nicht machen. Das wird er nämlich nicht machen. Das weiß ich doch.
Ich sag mal so, ich werde die Folge des CE hören. Und ja, wenn jemand frech ist, umso frecher werde ich nächste Woche mit den Fragen. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Ich habe gar nicht mehr zu lachen. Was sagen wir denn zu unseren Takes? Hit and Miss, würde ich sagen, oder?
Also
Also
ich war
falls.
bis auf Greifswald und Nockenwalde war ich sehr, sehr stabil unterwegs. Ich bin sehr, sehr zufrieden.
Gut,
Muss ich ehrlich sagen.
ich
Greifswald
sag mal
lag
so.
halt einfach daran, dass ich damals einfach
Du hast
random
keine
reingegangen
Ahnung. Du
bin.
hast
Ich
keine
habe
Ahnung von
keine Ahnung.
Greifswald gehabt.
Ich, damals habe ich mir noch nicht für jede Scheißaufnahme, wenn es will, aber nicht für jede Aufnahme unendliche Notizen gemacht. Sondern damals bin ich einfach blind reingehabt, hab gedacht, naja, Greifswald, irgend so ein kleines Kaff da in MacPom. Scheiß auf die, bis ich dann mal gesehen habe, was da so was spielt, wie sowas wie Matti Kamenz, Tom Weiland und später irgendwann hier der, oh
Benjamina
Gott.
kam dann noch
Ja,
irgendwann zum
Benjamina
Beispiel.
Grabatowski, oder
Kanatowski,
Gerber,
genau,
ja.
Kanatowski, ja.
Ja, aber gut, er kam später, aber trotzdem, ja. Mann, ein Jahr später bin ich dann doch ein bisschen klüger geworden.
Was haben wir also in dieser Folge gelernt? Erfurt ist abgestiegen.
Was haben wir in der Folge gelernt? Clemens Predictions sind einfach katastrophal.
Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder betreibe, bevor unsere Predictions-Folge nächste Woche irgendwie ein einwöchiges Trainingslager, um das alles zu begründen, um am Ende wahrscheinlich noch mehr da hops genommen zu werden. Oder ich jinxe einfach Vereine, die ich nicht mag.
Dann ist Jena ja fein raus, ist doch gut.
Oh, dann ist Cottbus ganz weit unten.
Nee, dann wären sie
Ja.
ganz weit oben.
Ja, aber dann werden sie ganz weit unten landen, wenn du sie ganz weit oben tippst.
Das werden wir mal sehen. Ich sag mal, je nachdem, wie ich mich entscheide, aber ich weiß eigentlich schon, für welche der beiden
Ich
Varianten
bin
ich mich
fürs
entscheide,
Trainingslager.
wird einer der beiden Vereine wahrscheinlich Meister werden. Also
Mach
das.
Trainingslager aus dem, mit dem Typen da, der die Euro-Millionen da gewonnen hat, hier Chico oder wie der Typ heißt. Der kann das.
Das ist auf jeden Fall Gesprächsstoff für Mitte, Ende Juli. Denn die neue Saison, das kann man ja auch sagen, die müsste am 30.07., an dem Wochenende um den 30.07. losgehen.
Korrekt.
Das bedeutet dementsprechend, dass wir höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, 2 Wochen vorher wieder anfangen mit einer Season Prediction Folge. Und dann machen wir in der Vorwoche zum ersten Spieltag wieder unseren kleinen Blick auf die ganzen Teams, auf die Transfers, die getätigt wurden. Und dann sind wir wieder im Game. Also nächste Woche noch die Folge und dann haben wir 3 Wochen Sommerpause. Vielleicht, wenn, wie gesagt, wir geben alles mal Bescheid auf unserem Twitter-Kanal unter anderem. Und wenn nicht, guckt ihr einfach im Podcatcher eures Vertrauens. Aber das wird wahrscheinlich der Ablauf sein, dass wir nach nächster Woche 3 Wochen Pause machen.
Ja, haben wir uns auch mal verdient.
Was, Folge 45?
Ja.
Eieiei. Und nächste Woche noch eine. Gut, die wird wieder entspannter. Da muss man sich nicht vorbereiten. Also ich zumindest nicht. Luca und ich und Jonas und Bastian, die machen das ganz entspannt. Klemme und Nils haben dann die Arbeit. Schreiben uns schöne Fragen raus, die ihr, wie gesagt, auch bringen könnt an die vorhin erwähnte E-Mail-Adresse, die auch verlinkt wird.
Bullshit Bing RNO at web.de.
Bingo,
Genau.
Bingo.
Nein, nein,
Nein,
Bing, nur
nein, das
Bing.
ist der
Ist es
Joke.
echt Bing?
Luca, das
Oh,
ist der
oh,
Joke, weil
oh.
das ist, ja.
Ja, oh.
Warte, danke, Luca, dass du uns eine Mütze erklärt hast.
Stark, ich wusste nicht mal, dass es ein Witz ist. Perfekt, Jungs, alles gut. Ich
Das ist deine
bin.
Wortspiel. Das ist deine Wortspiel, nun ist doch mal so.
Ja, das ist eigentlich ihr Klemmes Ding.
Das stimmt. Ich bin gespannt, was Klemme sich ausbrütet für nächste Woche. Und dann kann ihr noch mal eben auf unsere altbekannten Möglichkeiten zum Feedback hingewiesen werden. Und dann wären wir raus.
Ich habe gehofft, du machst das jetzt mal selbst, aber
Nö, ich mach das, wenn du nicht da bist. Heute bist du da.
du hast auch nur Angst vor dem Knoten in der Zunge.
Vor dem RLNO-Knoten.
Ja, wir haben einmal eine E-Mail-Adresse, die nennt sich regionalliga-nordostpodcast@web.de und wir haben einen Twitter-Account, der nennt sich @RLNO-podcast. Da könnt ihr uns gerne Fragen, Feedback, Gedanken zur Folge. Alles Mögliche da lassen. Die Quizfragen bitte an die andere E-Mail, sonst könnten Markus oder Luca cheaten, beziehungsweise eure Fragen dann nicht aufgenommen werden. Das wäre natürlich unschön. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart, dass ihr hoffentlich auch nicht erfroren seid, Wetter ist ja gerade ganz gut, aber unsere Takes waren teilweise schon eiskalt, also in erster Linie meine. aber ein bisschen Abkühlung tut gut. Das habe ich mir schon vor einem knappen Jahr gedacht. War sehr sozial von mir. Dann vielen Dank, Luca. Vielen Dank, Markus, dass wir hier die Folge aufgenommen haben. Euch vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.